auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute erklären wir euch da draußen, ob euch tatsächlich der Himmel auf den Kopf fällt. Naja gut, also zumindest wenn ihr in der Spielebranche vielleicht arbeitet. Die Frage ist, geht die Welt unter? Ja, mal wieder. Und dafür haben wir hier ein illustres Panel versammelt, das darüber sprechen wird, ob die Welt untergeht und wenn ja, warum. Und dazu ist wieder zu Gast Michael Hoss von Deck 13, nee, doch, Fokus, nein, Moment, Indie, Chef von irgendwas. Erklär selber, wo bist du da genau angesiedelt?
Okay, ich leite quasi das Indie-Publishing bei Deck 13, das ist aber eine separate Firma, das ist die Deck 13 Spotlight, die zu einer hundertprozentige Tochter der Deck 13 selber ist. Deck 13 ist bekannt durch Spiele wie Research, Atlas Fallen, Lords of the Fallen, Ankh ganz früher oder Jack Keane. Und im Publishing betreuen wir Spiele wie Chained Echoes oder Crosscode, Wartile, High-Rise City und so weiter.
Na also, was habe ich doch gesagt? Super. Ebenfalls mit dabei Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Ahoi, hoi.
Hervorragend. Und wir sind heute hier versammelt, um so ein bisschen mal wieder über die Entlassungswelle in der Industrie zu sprechen. Das lässt die Menschen da draußen offensichtlich nicht los. Wir kriegen da immer noch ganz viele Anfragen und insbesondere auch konkrete Fragen, unter anderem auch jetzt schon seit Monaten wiederholt die Frage, ist das ein neuer Crash in der Spieleindustrie, der sich da ankündigt? Das ist eine der Fragen, die am einfachsten zu beantworten sein werden. Die Antwort lautet nein. Zumindest nicht in der Hinsicht, so wie das formuliert ist. Das kann ich gleich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber woran die Leute ja denken, sind diese historischen Crashs in der Spieleindustrie. Und die hatten völlig andere Vorzeichen. Ja, also das war einfach teilweise eine völlige Übersaturierung des Marktes und vor allem eines noch jungen Marktes unter ganz anderen Vorzeichen. Ne? Also wenn wir uns erinnern, der erste Crash in der Videospielindustrie war, als der Markt geflutet wurde mit billigen Klonen von Pong-Konsolen. Und das war halt also wirklich, da waren Videospiele noch was völlig Neues und es gab halt einfach nur so diese Geräte, die alle total ähnlich waren und die haben die Handelsregale verstopft. Und der zweite war dann, als das erste Mal sozusagen Third-Party-Publisher und Hersteller auf den Plan getreten sind und dann eben insbesondere zum Beispiel das Atari VCS mit Billigsoftware überschwemmt haben. Und das war auch noch in einer Zeit, in der das alles über physische Güter gelaufen ist. Wir sind ja jetzt in einem hauptsächlich inzwischen schwerpunktmäßig digitalisierten Markt. Das heißt also, dass also Läden anfangen, massenweise Spiele zu rapportieren, die wie Blei in den Regalen liegen und dadurch den kompletten Marktpreis für Computerspiele zerstören, so wie das damals passiert ist, ist heutzutage in der Form schon eigentlich gar nicht mehr möglich, weil der physische Handel gar nicht mehr so eine Rolle spielt. So. Also das heißt also, wenn man an solche Art von Crashes denkt, die sind nicht reproduzierbar, also etwas, wo dann der Markt in großen Teilen in einem Territorium zum Beispiel ausgelöscht wird. Die waren teilweise ja noch regional begrenzt, diese Crashes. Also die betrafen dann auch teilweise nur zum Beispiel den US-Markt. In Japan ging es zum Beispiel super weiter, weswegen dann Nintendo auf den Plan treten konnte. Also diese Art von schwarzer, was ist das?
Black Friday.
Black Friday, auf jeden Fall diese Börsencrash-Szenarien oder sonst irgendwas, wo dann halt irgendwie ein Feuer quasi, eine Feuerwalze durch die Spieleindustrie tobt, sowas ist nicht mehr vorstellbar in diesem Ausmaß. Zumindest in keinem Szenario, das jetzt irgendwie mir einfallen würde. Mhm. So, jetzt kurze Pause, nur rein formell, falls jemand widersprechen möchte.
Nee, ich würde das unterschreiben. Allerdings kann man schon von einer sehr starken Krise sprechen, die so in diesem Maße noch nicht da war. Man muss bedenken, so ein Crash, wie du ihn beschreibst, sowas, das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert, außer wir reden von einem Atomkrieg. Aber die Branche hat natürlich aktuell eine Größe, also die ist größer als jemals zuvor und dementsprechend ist natürlich die Krise, in der sie steckt, auch größer als jemals zuvor.
Ja, genau.
Weil da ist in den letzten Wochen und Monaten halt ständig was passiert. Wir hatten sehr viele Entlassungen in der Games-Branche in 2023. Da waren es so 10.500. Die hat so eine Website gesammelt und dieses Jahr bereits 8.000 Entlassungen. Und wir sind gerade mal so im ersten Viertel noch unterwegs. Und das ist auch parallel zu einer riesengroßen Entlassungswelle im Tech-Sektor. 2023 mussten 200 62.000 Leute da den Job räumen. Es ist schon sehr viel im Vergleich auch zu den Vorjahren. Und dieses Jahr sind es bereits fast 50.000 Leute, die im Tech-Sektor gegangen wurden. Das insbesondere in den USA. Layoffs.fyi sammelt diese Daten. Und da hatten wir zuletzt eben auch die Meldung, die habt ihr sicherlich mitbekommen, wer mein Magazin hört. Also die Freunde, die unser Projekt backen, die bekommen alle zwei Wochen bei mir die neuesten Entlassungsnews und auch ein paar andere auf die Ohren. Und da hatten wir zuletzt Microsofts Gaming-Sparte mit 1.900 Entlassungen. Wir hatten Embracer-Sparkurs, der im letzten Jahr bereits 1.400 Stellen gekostet hat und jetzt in Summe locker bei über 1.500 gekürzten Jobs da sein sollte. Wir hatten jetzt am 27. Februar Sony, ein erfolgreiches Unternehmen. Die gewinnen gerade diesen Konsolen-Wettbewerb auf dem Markt, aber dennoch 900 Mitarbeiter haben sie entlassen. Das hauseigene Studio
London
Studio, das PlayStation London Studio geschlossen, wo VR-Spiele in Entwicklung waren. Und die Mitarbeiterzahl insgesamt in dieser PlayStation-Sparte des Sony-Konzerns gekürzt um ca. 8%, was echt ordentlich ist, selbst bei erfolgreichen Studios wie Guerrilla Games, 40 von 400 Mitarbeitern gefeuert, also eine Einsparung von 10%. Am Tag darauf, am 28. Februar, Electronic Arts mit der Ankündigung der Entlassung von 670 Angestellten, etwa 5% der Belegschaft. Und das ist kein Jahr nach dem März 2023, als der Konzern ebenfalls 6% der damaligen Belegschaft entließ, etwa 800 Angestellte. Also es ist gerade super populär in Games-Kreisen, sich von einer höheren einstelligen Zahl bis einer niedrigen zweistelligen Prozentzahl der Mitarbeiter zu trennen. Das machen gerade alle durch die Bank weg.
Ja, du hast nämlich noch ganz schön viele ausgelassen von 505 beziehungsweise der Mutterkonzern Digital Bros. Selbst bei Devolver gab es ja dann auch tatsächlich irgendwie bei den internen Studios Verschiebungen, zahlreiche Indie-Studios, die irgendwie Leute vor die Tür setzen. Also es ist nicht ohne.
Cloud Imperium Games, die großen und die kleinen.
Cloud Imperium, das scheint ein bisschen was anderes zu sein, aber auch dort sind ein paar weggefallen.
Und das sind gerade mal die News der letzten Wochen und das ist ein beständiges Thema. Das ging bis in den Dezember, bis in die Weihnachtszeit hat uns das letztes Jahr begleitet und es ging eigentlich direkt im Januar wieder los. Und das ist mir, ich beobachte für das Projekt hier auch regelmäßig die Branchen-News und da wird mal eingekauft. Ne? Wir hatten Embracers rasanten Wachstums- und Einkaufskurs. Wir hatten die Corona-Phase, wo Gaming plötzlich so richtig explodiert ist und extrem erfolgreich war. Wir hatten jetzt das fantastische Games-Jahr 2023. Und das endete aber mit einer Flut an Negativ-News, die einfach nicht abebben will, wo ich absolut nachvollziehen kann, dass Leute da draußen denken, what the fuck ist denn los? Was ist denn mit der Games-Branche los? Wir haben so ein gutes Jahr als Spieler und gleichzeitig hissen sie alle irgendwie die Entlassungsflagge und dieser Kelch scheint an keinem Unternehmen vorüberzugehen, ob erfolgreich oder nicht, ob groß oder klein. Alle entlassen sie. Was ist da los? Warum ist das gerade jetzt der Fall?
Das hätte ich jetzt aber ganz kurz mal an den Michael die Frage. Und zwar, ist das denn wirklich etwas, also ist das tatsächlich auch im Indie-Bereich so? Ist das da auch so verbreitet?
Nee. Also klar, bei den größeren Independent-Studios ließ ich da auch immer wieder Nachrichten zu dem Thema. Da geht es dann meistens eher so um, keine Ahnung, 10 Leute, die mal gehen. Aber das sind dann schon eher die größeren Independent-Studios.
Was heißt größer so von Mitarbeiterzahl für dich?
Bis 30 würde ich schätzen. Also ich meine, es gibt auch Indie-Studios, die deutlich größer sind. Die Frage ist, wie definiert man Indie, weißt du? Das ist so, wenn es jetzt einfach nur um unabhängige Studios geht, die selber publishen, die können auch mal 100 Leute stark sein. Sind die dann noch Indie oder nicht? Keine Ahnung. Ich finde diese Definition immer sehr, sehr,
ja, genau. Also im Grunde genommen, meine Frage zieht darauf ab, dass ja eine der Erklärungen lauten wird, wir verhandeln ja hier etwas, das am Rande, gar nicht mal so am Rande, aber in verschiedenen früheren Folgen schon immer wieder vorgekommen ist. Deswegen war ich dann auch so ein bisschen verwundert, dass es immer wieder Anfragen gab, nochmal konkret dieses Thema, so was ist denn da los, zu behandeln. Ich dachte eigentlich, wir hätten das schon häufig genug erklärt sozusagen. Genau. Und eine der Erklärungsansätze wird natürlich dann eben insbesondere Begriffe wie Shareholder Value und Ähnliches enthalten. Und deswegen auch die Frage, wie stark das nämlich wirklich in diesem Indie-Bereich tatsächlich genauso durchschlägt. Weil es sind hauptsächlich die großen und auch hauptsächlich die börsennotierten Unternehmen, bei denen das stattfindet. Und ich glaube, was dazu beiträgt, ist, die Leute sehen vor allem die absoluten Zahlen. Die sehen 1600 oder was das gewesen ist bei Activision und nochmal über 1000 bei, weiß ich nicht, ne, Embracer und Unity und Microsoft und so weiter und so fort. Und das wirkt wie riesige Zahlen. Und wenn man dann die in Relation sieht, ne, dann ist es natürlich immer noch sozusagen substanziell, wenn du irgendwie so 8-10% oder sowas der Belegschaft vor die Tür setzt. Aber das sind schon Unternehmen, die haben auch eine enorme Manpower, ne? Und es sind auch Unternehmen, die teilweise halt auch, sagen wir mal, erstaunlich groß sind, wie zum Beispiel Unity oder Embracer.
Ja, wobei trotzdem der Indie-Markt natürlich betroffen ist, weil nur weil du ein Indie-Studio hast, also ich meine, viele von denen sind ja am Ende dann vielleicht trotzdem irgendwo Publisher finanziert, weil die pitchen dann mit ihren Indie-Projekten zu Publishern, ne? Und im Moment gibt es nicht viele Publisher, je nach Größenordnung des Projektvolumens, die gerade neue Projekte unterschreiben. Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn du dann irgendwie 20 Mitarbeiter oder 10, allein schon 10 Mitarbeiter weiterhin durchfüttern musst als Firma, dann und kein Geld mehr hast und auch Venture Capital und Investorengelder sind gerade rar gesät, naja, dann schlägt sich das sehr wohl auch auf den Indie-Markt sehr stark durch, ne?
Das ist so ein Ding, das, ich glaube, das schieben wir vielleicht mal nach hinten. Also ich hätte noch hinter die Folgefrage, ne, ob das dann hinterher auf den Indie-Markt durchschlägt in der Form, dass da vielleicht eine Welle vielleicht auch an Studioschließungen noch kommt in dem Bereich mit einer Zeitverzögerung. Aber ich glaube, wir bleiben vielleicht erstmal jetzt eben bei dem, was die Leute so da draußen beobachten und woran das liegt, oder dass da jetzt so viele.
Mit was durch die Presse geht.
Mhm. Genau. Ne? Also woher kommen diese unglaublich nicht enden wollenden Berichte über Entlassungen? Liegt natürlich auch daran, dass es halt einfach auch echt viele Unternehmen gibt. Ne? Man hat so das Gefühl, jeder kommt mal an die Reihe. Ist ja jetzt nicht so, dass es gibt schon Unternehmen, die auch mehrere Entlassungswellen schon durch haben, die halt irgendwie gesagt haben, so Anfang 23 schmeißen wir viele Leute raus und jetzt Anfang 24 kommt nochmal eine Welle. Aber vor allem wird ja so reihum. Ne? Dieses Unternehmen, dieses Unternehmen, dieses Unternehmen. Man fragt sich ja eher so, wenn man also auf die Liste schaut, wer war denn noch nicht dran? Weil man eigentlich erwarten würde, wer noch nicht dran war mit substanziellen Entlassungen, dann wird es noch kommen.
Ja. Ich warte auf Ubisoft. Ich hoffe, die sind nicht so schnell dran, dass zwischen Aufnahme und Release dieses Podcasts Ubisoft dann doch noch sein Los gezogen hat. Aber das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die sind nicht im besten Fahrwasser, meiner Meinung nach. Und da muss es auch demnächst krachen.
Das war eine sehr zynische Anspielung.
Richtig. Jetzt Skull and Bones, haha. Ja. Nein, das ist auch ein bisschen zynisch, diese Gewissheit, mit der ich das gerade sage, aber ich warte tatsächlich auf die News von Ubisoft. Die fehlen noch im Club.
Ja, wenn ich ehrlich bin, ich warte auch nur drauf, weil sowohl, na, kommen wir später zu.
Aber Ubisoft haben die noch gar nicht, ein bisschen haben die doch auch schon.
Immer mal, ja, aber jetzt nicht in der Rahmen dieser großen Welle.
Ja, also nicht in der Größenordnung von den anderen. Weil ich meine, Ubisoft Montreal und so, da waren auch schon mal irgendwie Meldungen, wo dann mal 120 Leute oder sowas.
Aber das ist schon wieder relativ lange her alles, weißt du? So. Und ja, tatsächlich in der Größenordnung, in der Ubisoft spielt, da sind 100 Leute jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Weil du musst halt auch bedenken, weißt du, es gibt sowas wie Project Ramp-Ups und Ramp-Downs. Das heißt, wenn ein Projekt beginnt, dann sitzen da weniger Leute dran. Dann nimmt das Projekt Fahrt auf, dann werden mehr Leute geholt und viele davon sind dann auch nur projektbezogen eingestellt und verlassen dann die Firma nach dem Projekt oftmals auch wieder. Das ist gerade auch bei Firmen, die irgendwie ihren Sitz in den USA oder Kanada haben, gar nicht so ungewöhnlich. Und natürlich ist das dann eine große Meldung, wenn es dann heißt, ja, 120 Leute gehen, aber die waren dann halt auch nur für dieses eine Projekt spezifisch dann extra geholt worden. Und je nachdem, was für einen Produktionszyklus du als Studio dann hast, kann es halt sein, dass du dann einfach Stellen hast, die du für eine sehr lange Zeit erstmal gar nicht mehr brauchst. Weil wenn du gerade ein neues Projekt anfängst, dann brauchst du in dem Moment keine interne QA mehr. Das ist so, das darf man nicht vergessen. Das sind alles immer nochmal Unterschiede. Aber ich glaube auch, zieh mir doch Ubisoft mal kurz vor, weil ich glaube, dass Ubisoft auch über kurz oder lang demnächst anfangen könnte. Ich kann das nicht mit absoluter Gewissheit sagen, aber allem Anschein nach ist es ja so, dass sowohl das Avatar-Spiel, was gefühlt irgendwie, keine Ahnung, da waren wir noch an The Search 1 beschäftigt, da haben die uns Leute abgeworben, die an dem Projekt gearbeitet haben, will heißen, dass das Projekt sehr lange in Entwicklung war Und das auch noch wo ist das? Malmö ist das, glaube ich, entstanden, oder? Schweden. War das Ubisoft?
Ja, das ist bei Massive, meine ich.
Ja.
Ich hab noch für die GameStar gearbeitet, als mir zum ersten Mal jemand gesteckt hat, dass ein Avatar-Game bei Massive entsteht. Also das war vielleicht noch in der Pre-Production und so, ne? Also noch nicht full-staffed oder sowas, nicht? Die haben dann jetzt nicht über fast 10 Jahre mit einem vollen Team dran gearbeitet.
Aber lange, lange.
Ist und wirklich lange.
Genau, und das heißt, das Ding war verdammt teuer. Und mit verdammt teuer meine ich, das Ding war richtig teuer. Vor allen Dingen, weil ja dann auch noch internationale Studios dann mithelfen bei Ubisoft in der Regel, ne? Da kommt was zusammen und ich glaube, das hat so, bei was liegt das jetzt? 2 Millionen Einheiten oder so? Also das ist noch lange von irgendwas entfernt, was Ubisoft damit, glaube ich, erwartet hat. Und ein Skull and Bones, die letzten Meldungen, die ich gelesen habe, war, dass das Ding noch nicht mal 1 Million Einheiten geschippt hatte. Gut, das ist jetzt auch wieder eine Woche her. Vielleicht haben sie mittlerweile die Millionenmarke geknackt, aber ich meine, das Ding war auch im Prinzip in Entwicklung, seit Assassin's Creed Black Flag rausgekommen ist.
Mhm.
Ist durch,
10 Jahre.
Ja, genau, und ist durch Studios gewandert, noch und nöcher. Da stecken 100, 150 Millionen, noch mehr, keine Ahnung, an Produktionsbudget drin, da kann man sich ausrechnen. Das wird nicht den Break-Even schaffen, davon gehe ich aus. Also gut, vielleicht schaffen sie den Turnaround noch, aber das sieht nicht gut aus. Ja, die haben Cash-Cows wie immer noch Rainbow Six, wie hier Doms Liebling, das For Honor.
For Honor.
Die werfen immer noch gut Geld ab, aber ich meine, am Ende sind sie ein Aktienunternehmen und die müssen auch ihren Aktionären dann irgendwann mitteilen, ja, das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und Quadruple A war dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Das sind unsere Zahlen und spätestens dann könnte es sein, dass sie den Rotstift ansetzen müssen. Das ist natürlich hochgradig spekulativ, aber wundern wird es mich nicht.
Also jetzt ist der so im Moment wundert es einen ja tatsächlich, dass es da bei Ubisoft noch nicht im gleichen Maße der Blitz eingeschlagen hat. Also Ubisoft, was ich gegoogelt habe, weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, ich glaube, die sind aus 23, waren vermerkt 19.000 Mitarbeiter, ne? Also ich habe das jetzt abgerundet. Das ist echt schon enorm. Also
dann kannst du dir in etwa überlegen, was die pro Monat kosten alle, ne? Also gut, einige sitzen in Ländern, in denen das nicht so viel kostet, oder? Das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Das ist halt richtig fett. Und eigentlich haben alle in der Größenordnung haben ordentlich was abgestoßen an Mitarbeitern.
Mhm.
Also ich wüsste jetzt gerade aus dem Kopf keinen in der Größenordnung, der noch nicht an der Reihe war.
Ja.
Take-Two?
Vielleicht Valve, aber das ist auch ein anderes Unternehmen. Hat Take-Two schon?
Weiß nicht.
Oder will Take-Two noch? Bei mir klingelt irgendwas, aber ich glaube, da war was.
Ja, so ein bisschen. Die hatten irgendwie in diesem Mobile-Markt so ein bisschen was wieder abgestoßen.
Ja. Also das Ding ist natürlich so, wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen. Also ein Teil davon, warum das gemacht wird, ist ja, wir haben das schon häufig genug erklärt, ne? Wir kommen gerade aus einer Art völlig überhitzten Markt mit Corona. Also bei Corona sind so ein paar Sachen zusammengekommen, die Videospielindustrie so ein bisschen aufgeplustert haben. Zum einen natürlich die Lockdowns und Ähnliches, die dazu geführt haben, dass die Leute viel mehr drin geblieben sind und brauchen jetzt Entertainment, dass sie zu Hause genießen können. Videospiele war also ein Sektor, der davon profitiert hat, was da während Corona passiert ist. Genau deswegen sind zugleich an der Börse ganz viele Leute aus Werten geflüchtet, die von Corona betroffen waren. Also alle Industrien, wo man Angst haben musste als Investor, dass durch die Corona-Maßnahmen, dass der Wert dieses Unternehmens gefährdet ist, das hat man schnell sozusagen verkauft. Diese Positionen haben Investoren verlassen und sind in den Tech-Sektor geflüchtet, insbesondere in Werte, von denen sie dachten oder dann auch schnell gemerkt haben, dass die von Corona entweder gar nicht betroffen sind oder sogar davon profitieren konnten. Dadurch ist auf Börsenseite enorm viel Geld in den Games-Markt reingeflossen.
Mhm.
Und das heißt also, wir haben größeren Umsatz und noch viel mehr Kapital, das in diesen Markt reingespült wurde insgesamt. Und da haben halt viele Firmen gesagt, okay, die Gunst der Stunde nutzen wir. Kam noch hinzu, damals war auch noch Geld viel günstiger. Das war vor den Zinserhöhungen. Das heißt also, Kapitalaufnahme war für die Unternehmen noch mal billiger. Und dann wiederum, wenn der Börsenwert deines Unternehmens steigt, weil diese ganzen Investoren sozusagen in deine Aktienwerte flüchten, dann kannst du viel mehr Geld aufnehmen. Das heißt also, deine Kreditfähigkeit steigt. Und das haben halt viele genutzt, insbesondere jemand wie Embracer, aber auch viele andere, um zu sagen, jetzt wachsen wir. Erstmal vielleicht in der Hoffnung, dass von diesem gesteigerten, größeren Markt ein bisschen mehr hängen bleibt. Man hat ja damals am Anfang sogar darüber spekuliert, ob jetzt die ganzen Ladengeschäfte zumachen können, weil alle in Zukunft nur noch im Versandhandel bestellen und solche Geschichten. Also was einem jetzt rückblickend alles vielleicht übertrieben vorkommt, aber es gab damals ja so Szenarien, dass da enorme Verlagerungen stattfinden würden, auch zum Beispiel jetzt, was das Digitalgeschäft angeht, was ja, wenn das jetzt sich noch viel drastischer verlagert hätte in die Digitalkäufe, hätte das ja für die Unternehmen dann auch vielleicht nochmal einen enormen Zuwachs an Gewinn, an Profit bedeutet. So, und das heißt, die Unternehmen haben teilweise übermäßig Akquisitionsstrategien gefahren, also haben links und rechts Sachen eingekauft oder haben einfach ganz viele Leute eingestellt. Und auch um Wachstum zu signalisieren, was ja dann weiteres Investment dann hinterher begünstigt. Und jetzt ist aber diese Phase vorbei. Gleichzeitig haben wir extrem schwierige Umstände bekommen. Das heißt, wir haben sowas wie gestiegene Energiepreise in vielen Märkten. Wir haben gestiegene Inflation. Wir haben auf einmal gestiegene Zinsen. Das heißt also, die Geldbeschaffung ist nicht mehr so einfach. Und der ganze schöne Corona-Markt ist jetzt natürlich auch nicht mehr so, wie er einmal war. Und das bedeutet jetzt also, all diejenigen, die jetzt in der Zeit irgendwie fleißig Wachstum an den Tag gelegt haben oder sowas, da wendet sich jetzt das Blatt. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, der dazu führt, dass jetzt hier dieser Rückbau stattfindet und dass der auch vielleicht größer ist, als man ihn aus anderen von diesen sogenannten Boom-and-Bust-Zyklen kennt.
Wenn man auf die Bilanzen schaut, der diese Quartalsberichte oder der auch die Ganzjahresberichte, das Fiskaljahr im Games-Bereich endet ja mit dem März.
Das kommt immer drauf an, wo deine Firma angesiedelt
ist. Bei vielen. Stimmt. Es ist relativ üblich, dass die großen Konzerne halt im März das Fiskaljahr beenden, weil das Weihnachtsgeschäft, das haut halt erst im November, Dezember rein und das kleckert noch so ein bisschen rum. Da ist es nicht so schlau, das Jahr dann direkt im Dezember enden zu lassen. Aber ich habe jetzt viele...
Ja, und bis das Geld dann tatsächlich bei einem ankommt, ist es meistens dann schon das nächste Jahr, ja.
Und bei vielen dieser Quartalsberichte jetzt zum dritten Quartal des Fiskaljahres, also dem letzten Kalenderquartal 2023, waren tatsächlich die Umsätze hoch. Die sind gestiegen, die waren teilweise Rekordumsätze, aber eigentlich durch die Bank weg waren die Gewinnmargen geringer. Die haben also aus demselben Umsatz weniger netto an Gewinn rausgebracht, weil sie eben auch gestiegene Kosten haben. Die Leute sind teurer geworden, die Angestellten, weil auch die indirekt durch Inflation und vielleicht auch durch Wettbewerb teurer zu halten sind. Es gibt ja auch noch Trends in Richtung der Vergewerkschaftung, der Anti-Crunch-Bewegung, die völlig richtig und wichtig ist, die es einfach teurer macht, Spiele zu machen. Spiele werden generell teurer und das sind so, da kommen einige Sachen gerade zusammen und die Unternehmen tun das, was sie tun müssen, um die Margen wieder auf Kurs zu bringen. Sie sind unter ihren Shareholdern verpflichtet. Das sagen auch teilweise die CEOs sehr klar in diesen Konferenzcalls. Es gibt regelmäßig alle Vierteljahre zu diesen Quartalsberichten dann so Telefonkonferenzen. Da stellen dann Leute von Goldman Sachs, von Morgan Stanley und so weiter, von Risikokapitalfirmen und von Banken stellen dann Fragen. Manchmal schleicht sich auch irgendwie ein Gaming-Fan ein. Das passiert aber nur alle Jubeljahre und sorgt für Schlagzeilen. Und da hat zum Beispiel der Sony-CEO gesagt, also der Chef des ganzen Sony-Konzerns, dass er weiter die Margen verbessern will, auf alle Möglichkeiten, die es da gibt. Und hat auch sowas wie Multiplattform-Publishing angedeutet. Ubisofts Yves Gilmour spricht das auch immer wieder sehr konkret an, dass er Shareholder-Value schaffen will. Und das ist... Ja, so stehen wir da und deswegen verwundert es mich dann letztendlich nicht, dass es jetzt überall so passiert, weil es ist kein, die Spielebranche, wenn ich so drauf gucke, ist ja keine, die irgendwie ein Lager voller Material hat, ne? Ist ja kein Autohersteller, der ganz viele Autos auf dem Platz hat, die er dann halt irgendwie rabattieren kann oder sowas. Das Einzige, woran sie sparen können, ist dann Humankapital. So viele laufende Kosten sind sonst gar nicht mit dabei, ne? Die müssen nicht irgendwie Erz kaufen und Stahl und das in Fabriken zu irgendeinem Produkt bauen. Das Produkt, das bauen die Leute mit Software. Und die ist eigentlich relativ okay bezahlbar. Freilich, ja, tun sie. Das ist ja gut für den Umsatz, aber nicht gut für
die. Also rabattieren können sie auch, tun sie ja fleißig, ne? Aber die können nicht bei den Materialkosten sparen. Das Material sind die Menschen.
Richtig.
Und da ist es ja so, die Menschen sind
der größte Posten.
Eigentlich sogar teurer geworden. Das heißt, sie müssen halt diese gestiegenen Inflationen, die müssen sie teilweise ausgleichen. Das erhöht dann einfach nur die Produktionskosten. Hm. Wie siehst du denn das so, wenn du in den Markt reinblickst, Michael? Ist das auch so, was du merkst, dass die Spieleproduktion jetzt teurer wird? Dass vielleicht auch es nochmal schwieriger ist, weil was wir ja auch schon diskutiert haben, ist, dass insbesondere der Markt für die Core-Gamer einfach nicht mehr großartig wächst. Ne? Das sind so kleine Prozentchen, die da nochmal obendrauf addiert werden, aber es ist jetzt eben kein Wachstumsmarkt mehr.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da muss ich ein bisschen jetzt ausholen und das tut mir sehr leid, weil das wird ein bisschen monologisch. Erstens mal, ich glaube ehrlich gesagt nicht mal so sehr, dass während Corona so viele Firmen tatsächlich in der Branche von Corona profitiert haben. Bei uns habe ich es jetzt nicht gesehen, aber gut, wir fokussieren uns meistens auf Singleplayer-Spiele. Wer tatsächlich profitiert hatte, waren solche Unternehmen wie Epic mit Fortnite. Da gingen die Kurven nach oben, aber ich glaube auch dort war es vor allen Dingen die ganz Großen haben massiv von Corona profitiert, der Rest hat halt so weitergemacht. Es hat halt weiterhin funktioniert. Der Markt ist nicht groß eingebrochen. Ist er gewachsen? Ja, aber das hat verschiedene Gründe. Klar wurde hier und da aufgestockt, aber es lag vor allen Dingen daran, dass halt Geld billig war. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Zinsen sind gestiegen. Die gesamte Welt befindet sich auch aus rein wirtschaftlicher Perspektive auch in einer Krise, was damit zusammenhängt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Das hat den Weltmarkt ganz schön durcheinander gewirbelt. Und noch viele weitere äußere Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass wir uns gerade insgesamt wirtschaftlich so, naja, nicht unbedingt auf einer Talfahrt, aber zumindest ist es ein Dämpfer gewesen. Ne? So, und es gibt ja immer dieses zyklische Bewegen, so diese Sinuskurven einer Wirtschaft von der Rezession in einen Aufschwung und umgekehrt. Und das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. So, und der ist jetzt halt, der ist am Eintreten. Und das hat dann jetzt dazu natürlich dann auch in der Games-Branche so ein bisschen dazu geführt. Auch diese Sache von wegen, der Markt ist nicht mehr am Wachsen. Doch, der Markt ist schon noch am Wachsen, aber da kommt dann wieder ins Spiel, was Sebastian gesagt hat. Am Ende geht es um Shareholder-Value. Und seien wir mal ehrlich, so jetzt, ich glaube auch nicht, dass die Kosten sind gestiegen, einfach weil Sachen länger dauern, weil sie mit immer mehr Aufwand produziert werden. Aber die Leute sind so viel teurer am Ende gar nicht geworden. Wer glaubt, dass man hier irgendwie groß die Gehälter irgendwo bei irgendwelchen großen Firmen angepasst hat, um die Inflation auszugleichen? Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, viele von diesen Leuten leben in einer Utopie, die das glauben. Ich sehe nicht, dass da groß was angepasst wurde. So, die Leute sind eher, denen wurde eher was vom Gehalt weggefressen durch die Inflation. Klar gibt's Gehaltserhöhungen, aber die werden meistens aufgefressen von der Inflation. Das ist einfach so. Also bei sehr vielen Firmen. Es mag Firmen geben, wo das nicht der Fall ist, aber mir sind nicht so viele Fälle davon bekannt. Aber natürlich, klar, je realistischer und je bombastischer etwas sein muss und je mehr geile neue Technologie drin verbaut wird, desto länger dauert es einfach, etwas fertigzustellen. Tatsächlich ist es so, dass Corona selber, klar, am Anfang, so man könnte jetzt sagen, Homeoffice hat dazu beigetragen, dass es teurer wird, das glaube ich nicht, weil, also ich sehe es ja bei uns, die Produktivität hat am Anfang, das war so ein bisschen ruppelig dann erstmal geworden, aber danach, völlig egal, ob die Leute von zu Hause aus oder aus dem Büro arbeiten, die sind, manche Leute, die kommen, also ich gehöre ja auch dazu, ich bin eher im Büro, ich bin hier effektiver und das weiß ich, deswegen gehe ich gerne ins Büro. Aber mein gesamtes Team, was ich jetzt zu verantworten habe, die arbeiten in der Regel eigentlich alle von zu Hause aus, weil sie von dort aus viel effizienter sind. Und die Produktivität, zumindest bei uns im Team, ist so hoch wie nie. Was dann übrig bleibt, ist, es wird halt immer aufwendiger, Spiele zu produzieren. Klar, die Spieleentwicklung selber ist demokratisiert mit Unity und Unreal und allem Zugang. Aber wenn du bei der Qualität mithalten willst, die heute eigentlich so das Maß, also die Messlatte ist, wenn du mit Spielen, wenn wir jetzt vom Double-A-Markt reden, wenn der mit irgendwie mit Triple-A in Konkurrenz treten muss, weil auch da die Erwartung ist, ja, die Grafik muss mindestens so realistisch und geil sein wie jetzt, keine Ahnung, Red Dead Redemption oder so, naja, dann, da geht einfach Geld drauf und das wird dann teurer. Ja. Und gerade jetzt 2023 war ein sehr, sehr spezielles Jahr und ich glaube, dass der Knackpunkt eigentlich in diesem Jahr auch so ein bisschen zu suchen ist, abgesehen davon, dass Geld teurer geworden ist. Letztes Jahr haben wir ziemlich große Releases gehabt, da reden wir von Zelda, da reden wir von Diablo, da reden wir von Starfield, da reden wir von Baldur's Gate 3 und so weiter und so fort. Und wir hatten eine Schwemme an Titeln, die so groß sind. Und wir hatten ein Jahr, in dem so viele Titel auf einmal rausgekommen sind, in dieser Größenordnung, mit einem Marketingbudget und einem Produktionsbudget, jenseits von Gut und Böse. Und ja, man könnte jetzt behaupten, Larian mit Baldur's Gate 3, das sei ja eigentlich ein Indie-Studio, aber ganz ehrlich, die hatten ein Budget, die sind finanziert durch Tencent. Das Kickstarter-Geld, was sie da hatten, das war ja... Naja, das war ja nur ein Bruchteil von dem, was sie zur Verfügung hatten. Die hatten ein Marketingbudget, jenseits von Gut und Böse auch. Also ja, das mag ein unabhängiges Studio mehr oder weniger sein, aber da reden wir von einer AAA-Produktion am Ende des Tages. Und Titel, die so groß waren, die haben einfach den Markt, ja, alle, jeder, der in diesem Zeitrahmen rauskam, war im Prinzip vernichtet. So. Und es sind sehr viele Spiele noch nebenher rausgekommen. Auch Spiele mit sehr, sehr großen Budgets. Eins hattet ihr jetzt gerade hier im Podcast. Ich krieg den Namen nie hin. Meiner Meinung nach ist es...
Immortals of Avium.
Avium. Ich denke immer an Avernum. Naja. jedenfalls, aber ich meine, das hatte ein Gesamtvolumen mit Marketing, glaube ich, von 125 Millionen, was schon absurd viel ist für das, was es ist, aber mein Gott, nehmen wir das einfach mal so hin. Ich meine, die produzieren in einem teuren Land, haben sehr lange gebraucht, bla bla, da summiert sich einfach was und solche Titel scheitern dann einfach und das hat dann wiederum zur Folge... Mhm. Einfach weil, ich glaube nicht, dass der Markt überhitzt und übersättigt ist, sondern einfach so, es war einfach diese Schwemme an großen Titeln, die so viel Zeit gefressen haben. Ganz ehrlich, wir hatten ja trotzdem Indie-Titel, wir haben ein Spiel rausgestellt zwischen kurz vor Starfield und es hat trotzdem wunderbar funktioniert, aber das Produktionsbudget war halt erheblich niedriger und das, was wir an Einheiten verkaufen mussten, war halt deutlich geringer. Aber wenn du jetzt gerade dich umschaust, wir haben dieses Jahr gestartet mit Palworld, Helldivers, Enshrouded, jetzt geht gerade hier das Last Epoch irgendwie durch die Decke. Also es mangelt nicht an der Kaufkraft der Leute. Manchmal hast du einfach das falsche Spiel zur falschen Zeit, zu große andere Titel, die dann doch mehr Zeit konsumieren. Aber es geht trotzdem scheinbar, dass sehr viele Titel, die sich eine sehr starke Zeitbindung der Spieler, also das heißt, wo Spieler sehr viel Zeit in ein Spiel investieren müssen, um es zu spielen, und trotzdem können gleichzeitig sehr viele von diesen Spielen gleichzeitig existieren. Also es ist so ein, es geht vor allen Dingen um dieses eine Wort und das greife ich jetzt wieder auf. Wie gesagt, es tut mir leid und danach ist der Monolog dann hoffentlich vorbei. Am Ende des Tages sehr oft um Shareholder Value. Ein Begriff, den ich zutiefst verabscheue, aber der leider bittere Realität ist. Nicht sonst würden wir hier über Firmen reden, die eine riesige Umsatzsteigerung haben, aber deren Profitmarge aufgrund der gestiegenen Kosten, weil alles etwas länger gedauert hat, ein bisschen gesunken ist von, keine Ahnung, 6% auf 4% und trotzdem feuern die Tausende von Leuten.
Das ist der Punkt, die könnten sich das eigentlich leisten.
Natürlich.
Also als Unternehmen würden die nicht pleite gehen, wenn die jetzt niemanden raushauen.
Natürlich, könnten sie, aber dann... wären ja die Shareholder-Value ein wenig geringer.
Richtig, da würde das Wachstum sinken und die Shareholder wären nicht erfreut, weil die wollen ja einen wachsenden Börsenkurs und damit einen Return of Investment.
Ja, aber Moment, die würden auch nicht das Wachstum senken. Nehmen wir mal den Fall Sony. Die haben ja trotzdem eine Profitmarge noch immer von 4%, abgesehen von den gestiegenen Umsätzen. Das heißt, der Umsatz ist gestiegen, das heißt, der Wachstum ist gestiegen. Und die haben trotzdem 4% noch Gewinn. Das heißt, sogar der Gewinn ist gestiegen, aber das war nicht genug. Und deswegen werden Leute gefeuert.
Also reden wir über 4% Steigerung oder 4% Marge insgesamt?
4% Gewinn, der am Ende mit dem gestiegenen Umsatz noch übrig geblieben ist.
Okay.
Das ist keine besonders hohe Marge in dem Sinne.
4% Profit Margin ist katastrophal, ne, für so ein Unternehmen.
Ja, genau, klar, ne?
Wir wissen von Microsoft, dass die intern von ihren Divisions 20% erwarten. Nur mal so als Vergleich. Das ist auch der Grund, warum Sony, obwohl seine Studios gut performen und selbst bei seinen Top-Performern Leute entlässt, ne? Weil eben diese Profitmarge für solche Unternehmen inakzeptabel ist. Deswegen war es ja auch so, man hat ja jetzt durch den Leak bei Insomniac gesehen, was einige dieser Sony-Produktionen kosten, auch schon Leaks im Rahmen von dem Microsoft-Prozess, im Rahmen der Microsoft-Übernahme von Activision gab es auch Dokumenten-Leaks. Da kam raus, dass das Horizon Zero Dawn irgendwie 250 Millionen verschlungen hat und jetzt haben wir dann nochmal Daten gesehen zu sowas wie Spider-Man.
Mit 300
und
Millionen.
Das waren halt
350.
Enorme Summen. Ne? Und unfassbar. Das sorgt dann dafür, dass selbst ein absoluter Topseller wie ein Spider-Man hinterher halt in seiner Profitmarge relativ niedrig ist. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Sony als First Party da immer ein bisschen anders kalkuliert, ne? Dass so solche Leuchtturmtitel verkaufen auch PS5s und es gibt einen Grund, warum sie den Konsolenkrieg, wenn wir den blöden Begriff benutzen wollen, gegen Microsoft so haushoch gewinnen. Aber trotzdem müssen sie da jetzt drauf schauen. Da kann ich ganz kurz nochmal anknüpfen. Also nur, dass das richtig rüberkommt, was ich vorhin gesagt habe. Der Markt wächst immer noch, aber halt so im einstelligen Prozentbereich.
Genau.
Und das ist dann halt nicht mehr so das, wo die Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja großartig. In früheren Jahren ist er insbesondere wegen dem Boom im Mobile-Bereich teilweise viel stärker gewachsen. Und gerade auch jetzt im Corona-Jahr 2020 gab es insgesamt einen ganz enormen Anstieg im Marktwachstum. Und das sind Zeiten, in denen ist dann dem Anleger diese Profitmarge auch erstmal egal. Dann geht es darum, von dem immer größer werdenden Kuchen, dass das Kuchenstück, das die Firma belegt und sich vereinnahmt, dass das möglichst groß ist. Ne? Das kennt man auch aus dem Ganzen, wie, weiß nicht, als Facebook und sowas, als die groß geworden sind und Google, YouTube und so weiter und so fort, auch Netflix lange Zeit. Die haben lange Zeit Verluste gemacht. Aber das war egal, da ging es darum, möglichst viele User einzusammeln und möglichst marktbeherrschende Positionen zu beziehen. Wenn das aber mal vorbei ist, ne, dann müssen die eingesammelten User hinterher monetarisiert werden. Dann ist auf einmal sowas wie diese Profitmarge sehr relevant. Und jetzt eben, wenn diese Zeiten vorbei sind, ne, wo man das Gefühl hat, so, oh, hier ist alles, alle Zeichen stehen auf Wachstum, jetzt geht es nur darum, möglichst viel hier von diesem Wachstum mitzunehmen, dann fangen die Unternehmen an zu sagen, okay, jetzt müssen wir schauen, dass diese Profitmargen stimmen. Und da ist eine Stellschraube, ist dann halt eben zu gucken, wo sind Personalüberschüsse. Gerade wenn diese Wachstumsphasen, wenn die natürlich, wenn man da die genutzt hat für irgendwelche Akquisitionen, so wie es Microsoft mit Activision gemacht hat, dann ist es leider, also in der Realität, in der wir uns bewegen, normal, dass man sagt, und auf wen können wir jetzt verzichten?
Ja, vor allen Dingen im Fall von Microsoft und Activision kommt ja auch noch hinzu, dass sie sich viel dazu gekauft haben, was sie nun doppelt und dreifach dann hatten. Ne? Von Buchhaltungen, interner QA und hast du nicht gesehen. So. Und
diese klassischen Konsolidierungseffekte.
Bei der Übernahme von Activision, dann das sind tatsächlich wahrscheinlich zu großen Teilen Opfer der Konsolidierung, jetzt mal solche Titel, Studios wie Toys for Bob ausgenommen, die er sich jetzt dann wieder unabhängig lossagen, wobei ich sagen muss, hey, immerhin dürfen sie das. Bei anderen Unternehmen dieser Branche wären sie einfach dicht gemacht worden.
Ja, das sind die Skylanders-Entwickler, ne? Nur
genau.
Für die Leute, die es nicht wissen, denen Toys for Bob jetzt nichts sagt. Und klar, da gibt's auch Sachen wie zum Beispiel, wenn jetzt bei Blizzard dieses Survival-Game eingestellt wird, an dem die da gearbeitet haben oder sowas, das ist dann jetzt nicht unbedingt so ein klassischer Overhead-Konsolidierungseffekt, sondern das kann dann halt sein, da kommt jetzt dann auch vielleicht neues Management rein und sagt, okay, was ist denn da in dieser Pipeline? Passt das in das, was wir hier insgesamt haben? Was ist da der Zustand? Oder wollen wir, dass die Ressourcen, die wir da haben, lieber an was anderem arbeiten, was besser in unsere Pläne reinpasst?
Ihr habt vorhin, also André, du hast vorhin den Mobile-Markt angesprochen, den will ich ja auch nochmal beleuchten. Ich habe mir da ein bisschen was rausgeschrieben. Es gibt eine sehr lange Analyse von Matthew Ball.co, The Tremendous Yet Troubled State of Gaming in 2024. Riesentext, geht sehr tief in die Zahlen, ist auch ein bisschen, bisschen sperrig, aber sehr interessant die Analyse zum Mobile-Markt. Da hat wohl diese Änderung am Ad-Tracking, sowohl Apple mit iOS als auch Google mit Android haben die Regeln etwas verschärft und es schwerer gemacht für diese ganzen Marktteilnehmer, Werbetracking für Kunden zu betreiben, also von Spielern, von Usern und diese Daten dann eben weiter zu verkaufen und zu tauschen und so präzise zu targeten. Die sowohl Google als auch Apple wollen, dass man dieses Tracking und Targeting bei diesen Herstellern selbst kauft und das hat einen riesigen Einschnitt gegeben. Es wurde plötzlich teurer, neue Kunden oder neue Spieler zu gewinnen für die eigenen Spiele.
Abgesehen davon, dass der Mobile-Markt oder so ein Problem hat, weil er keinerlei Kundenloyalität kennt und ne, sonst würden wir halt sehr viele von den großen Unternehmen sehen, die mehr machen würden als nur irgendwelche Reskins von ihren erfolgreichen Projekten. Ne? Also man darf nicht vergessen, Mobile-Markt ist sehr, sehr unterschiedlich vom klassischen PC-Konsolenmarkt.
Absolut.
Ja, auch was was Syndication-Effekte angeht. Also diejenigen, die Firmen, die die großen Hits früh platziert haben in den frühen Jahren auch des Mobile-Marktes, ne? Also Clash of Clans, lalala, die haben halt riesige Userbases und jedes Mal, wenn die was Neues rausschieben, können sie ihre riesige Userbase zu ihrem neuen Produkt schieben und dann ist das wieder in den Charts. Ne?
Wobei man dazu sagen muss, natürlich bei gerade, wenn wir jetzt Clash of Clans, wenn du das ansprichst, was haben die denn sonst noch an großen Titeln dann gemacht? Dieses Boom Beach ist, glaube ich, auch noch da, ne? Und das ist im Prinzip auch nicht viel mehr als ein Reskin mit ein paar neuen. Also, das ist schon interessant, dass sie dann aber selber irgendwie so aus dieser Kreativbereich halt nichts wirklich Neues erfolgreich haben. Das Gleiche beobachtet man ja jetzt auch bei King, ne?
Also denk dran, ne? Also das ist ja Supercell.
Ja.
Und die haben schon auch, die haben ja noch hier Clash Royale und dieses Brawl Stars, glaube ich, und so. Also da ist schon einiges, ne, was gut läuft bei denen.
Ja. Da bin ich auch bei André, zumindest was diese Analyse angeht, dass es eben sehr viel einfacher ist für die Leute, die bereits eine Userbase haben. Die ist A, angefüttert über Jahre des Fortschritts, ne? Candy Crush hat so um die 14.000 Levels inzwischen, an denen Leute seit Jahren arbeiten, diese Level durchzuspielen und andere so Aufbauspiele in Anführungszeichen, der Begriff Spiel ist für mich da nicht treffend, aber da sind Jahre Leute extrem investiert und auch schwer wegzubekommen und gerade wenn du jetzt ein Marktteilnehmer bist wie ein Indie-Studio, der eben nicht diese Synergieeffekte nutzen kann, um Cross-Promotion zu machen, wie will der da reinkommen? Der muss plötzlich viel mehr Kohle ausgeben für eine Install und seit dieser Änderung bei Android und bei Google bei Apple sind die Installs auch gesunken. Im ersten Jahr waren das 4% weniger Installs, 2 Jahre später 18% und der Trend steht jetzt auf 26% weniger Installs von Games pro Jahr und das bei Apple, bei Android stehen die Tendenzen auf 20%. Die Umsätze sinken pro User auch, allerdings weniger. 8% schärfer, wenn man die Inflation mit reinrechnet und die Ad-Umsätze ebenfalls. Und die meisten Ads, die meisten Werbung, die in Spielen ausgestrahlt wird, ist Werbung für andere Spiele. Da ist auch so ein bisschen ein Kartenhaus am Einstürzen. Und in diesem Hyper-Casual-Markt, der umsatzstärkste ist, nicht der umsatzstärkste, der userstärkste. Mehr Umsätze werden in diesem Core-Bereich gemacht, sowas wie Genshin Impact, Honkai Star Rail, Modern Warfare, dieses Warzone, Call of Duty Warzone. Fortnite, aber da sind die Kosten gestiegen. Ne? Da so ein MiHoYo muss auch hunderte Leute anstellen für so ein Free-to-Play-Projekt, weil die User haben auch Ansprüche jetzt. Die wollen eine Cross-Progression mit der Konsolen- oder PC-Version. Die wollen Crossplay. Die erwarten ganz viele moderne Features, die richtig Geld und Mühe kosten. Das ist dann auch nicht mehr so einfach. Also das ist der Mobile-Markt und der ist schließlich ein großer Teil des Games-Marktes. Der ist auch aktuell nicht leicht zu bedienen. Holy shit.
Ja, also nochmal, um ganz kurz, um das den fertig zu erklären nochmal, damit die Leute auch verstehen, wo das Problem ist sozusagen. Die Leute in den Mobile Stores finden ihre Spiele ja zu großen Teilen über diese App-Charts, die da existieren. Und um in diesen Charts irgendwo in den sichtbaren Bereich zu kommen, brauchst du halt einfach entsprechend viele Teilnehmer. Es gibt dann auch welche, die nach Umsätzen, also In-App-Purchases oder sowas sortiert sind und so weiter und so fort. Und wenn du schon groß bist und wenn du in dein neues Spiel von deinen existierenden Millionen von Spielern mal eben schnell so und so viele rüberschieben kannst, dann schaffst du halt den Sprung in diese Charts sehr viel leichter. Wenn du neu in dieses System reinkommen willst, weiß ich gar nicht.
Das kostet richtig Geld. Das kostet richtig Geld.
Für so ein Indie-Studio, also jemand, der nicht irgendwie irgendwoher einen finanzkräftigen Partner hat, ist es außer durch einen kompletten Glückstreffer eigentlich nicht mehr möglich. Also diese Discoverability, wie das ja im Jargon immer heißt, ist gerade in diesen Mobile Stores ist ein solches Problem, auf Steam noch zufällig entdeckt zu werden und damit irgendwo einen Hit zu landen, ist, glaube ich, noch erheblich einfacher als dort.
Ja. Mobile-Entwickler können auch gleich Lotto spielen gehen. So ein Systemschein kaufen für viele tausend Euro statt der Spieleentwicklung hat wahrscheinlich eine höhere Chance. Wie ist denn das bei dir, Michael? Hast du bei deinen Indie-Projekten, die du betreust, auch Leute dabei, die eine Mobile-Version mit dazu anbieten? Wie sieht denn das aus?
Bist du verrückt? Wieso sollten wir das tun? Also das ist ja, wie du schon sagtest, dann kann ich halt,
wird das manchmal gepitcht oder lachen alle?
Nö, da kann ich aber auch ins Casino gehen und alles auf die Doppelnull setzen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit dann, oder auch das Team damit irgendwie Erfolg hat, größer.
Okay. Also wahrscheinlich, man sieht es ja hier und da bei erfolgreichen Indies, die dann irgendwann auch eine Mobile-Version bekommen, aber das ist dann wahrscheinlich der Weg, wenn du einmal etabliert bist auf Konsole, Switch und PC.
Genau. Das kann man machen, aber da ganz ehrlich, da würde ich über einen externen Partner gehen, der davon mehr Ahnung hat als wir. Das heißt, so kein, die würden dann wahrscheinlich so selbst die Mobile-Version dazu machen, dann ist das deren Risiko. Dieses Risiko, also ganz ehrlich, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, dort eine Million zu verdienen oder so, wenn das ein Partner für uns macht und wir dann am Ende nur 100.000 verdienen, dann haben wir 100.000 verdient, mit denen wir nicht gerechnet haben und der Partner hat meinetwegen 900.000 verdient, abzüglich der Kosten von X, so, ne? Aber genauso gut kann es halt auch sein, dass er die Kosten hat und mit null rausgeht und wir machen einen Euro Gewinn und sind trotzdem happy. Also, nee, Mobile-Markt, vergiss es. Das ist, vor allen Dingen, wir arbeiten vor allen Dingen an storylastigen Rollenspielzeug oder so oder City-Bildern. Wenn du das da irgendwie umsetzt, das sind ja keine Titel, die du irgendwie in den Free-to-Play-Markt reinjagst, sondern das sind ja eher Premium-Titel. Huiuiuiui, also nee. Ja, wie war das mit den Tausende von Euro auf Lottoschein? Ich wäre interessiert.
Mhm. Okay, so ein Systemschein. Kannst du nicht plus 6 aus 49 ankreuzen, sondern 7, 8. Wird dann richtig teuer. Aber ja, hast du nur noch 1 zu mehrere 100.000. Nicht mehr 1 zu 13 Millionen.
Kann ich auch 49 aus 49? Und wenn ja, was kostet das?
Etwas mehr als der Jackpot. Oh,
das ist ja blöd.
Das System, das wir haben zum Lottospielen, ist aber eigentlich quasi unfehlbar. Wir haben das alles ausgerechnet. Also du kannst gerne mit deinen Tausenden von Euros zu uns kommen. Ich erkläre dir das dann hinterher.
Okay, wie viele Millionen hast du schon gewonnen? Wie oft? Na, ist egal.
Ey, wir wollen da gar nicht selber dran reichen.
Oh, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir von Akquisen oder wie, naja, und Investorenkapital.
Genau. Ich wollte eine Tangente gerne noch aufmachen, die in deinem Monolog vorkam. Michael, weil du erzählt hast, dass ihr so gute Erfahrungen gemacht habt mit Remote, also mit Homeoffice. Mhm. Während man ja eigentlich so vom Gefühl her sieht in der Industrie, also vielleicht sogar in der Tech-Industrie insgesamt, der Trend geht eher zum Return to Office. Also das gerade von den größeren Unternehmen hört man ja eher, dass sie wollen, dass die Mitarbeiter gefälligst wieder ins Büro kommen. Da gab es ja zuletzt auch noch die große Beschwerde, weil Rockstar gesagt hat, Kinders, wir haben in einem Jahr Start für ein neues GTA und jetzt aber mal alle huschusch wieder ins Büro zurück. Was nicht, das sage ich gleich vielleicht mal dazu, damit das Problem für die Leute auch gleich ein bisschen besser greifbar wird. Das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt in allen Fällen, dass man sagt so, ja, dann setzt du dich halt morgens wieder wie bisher in die U-Bahn und fährst zur Arbeit, wie wir alle anderen auch. Ich habe das als Reaktion häufig gesehen. Gerade zu den Pandemiezeiten, wo alles auf Homeoffice umgestellt wurde, da wurden viele Leute eingestellt, die arbeiten, die leben nicht mal in der gleichen Stadt. Die leben in einem ganz anderen Bundesstaat und konnten bislang ihren Job eben aus dem Homeoffice heraus machen, obwohl sie tausende Kilometer weit weg wohnen. Und diesen Leuten wird jetzt gesagt, kommst du bitte ins Büro. Und das bedeutet also für die auf einmal, sie müssten ihre Zelte dort komplett abbrechen, ihre Familie dann irgendwo anders hinschleppen und dann dort ins Büro gehen. Ohne, und das eben in einer Industrie, die erst jetzt wieder bewiesen hat, dass sie vielleicht nach dem Ablauf dieses Projekts dann sagt, alles klar, danke, tschö, viel Glück noch.
Ja, was man übrigens jetzt auch ganz oft gesehen hat, nämlich Leute, die dann irgendwie zurückgeholt wurden und dann einen Monat später, dann waren sie gerade frisch umgezogen, wurden dann die Kündigungswellen durchgezogen. Ne? Gab es sehr, sehr viele solcher Fälle. Gerade in Amerika hat man darüber über LinkedIn oder Twitter sehr, sehr viele bösartige Sachen mitbekommen. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass natürlich, wenn du Mitarbeiter, wenn du Kosten sparen willst, eine effektive Maßnahme, um Leute loszuwerden, ohne dass du in die Schlagzeilen geraten willst, im Sinne von du feuerst Leute, ist, dass du die Back-to-Office-Policy durchführen kannst. Weil dann gehen natürlich auch wiederum viele Leute, weil die sagen, ich ziehe doch jetzt nicht für ein Unternehmen um, wo ich hier meinen ganzen Lebensmittelpunkt wo ganz anders habe. Und Homeoffice hat ja auch nicht nur dafür gesorgt, dass die Leute von zu Hause aus gearbeitet haben, sondern einfaches Beispiel jetzt bei uns, bei Deck 13, ganz viele sind aus Frankfurt weggezogen, die sitzen jetzt in Berlin, in sonst wo, einfach wo ihr Familienmittelpunkt ist. Und das ist doch völlig legitim. Weißt du, das so, weil ja die Homeoffice-Policy eingeführt wurde und man hat gemerkt, Moment, Das geht ja genauso. Und an der Produktivität.
Ja, das ist ja sogar der Vorteil.
Ja, eben.
Also ich meine, wer wüsste es besser als wir? Ne? Unser Pitch an Sebastian damals war ja hauptsächlich vor allem, du kannst Homeoffice machen, du kannst arbeiten, nur wie du willst. Du kannst zurück nach Nürnberg oder wo auch immer du hin willst. Ist ja nicht so, dass das Geld so geil war, dass Sebastian gesagt hat. Juhu!
Absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die da sitzen bei den Publishern und sagen, guck mal, das sind unsere Mietkosten, wir haben hier und hier Gebäude. Die stehen zur Hälfte leer, was soll das?
Ja, aber dann lässt du den Mietvertrag aus und suchst dir danach was Kleineres, ist doch auch okay.
Ja. Hm. Eigentlich ist das ja die große Chance, die dabei liegen, das finde ich so ein bisschen irritierend, also, aber deswegen würde mich das interessieren, ob du, Michael, irgendwo mal, also, ob du irgendwas mitgekriegt hast, so aus der Branche heraus, weil ich finde es fast schon verwirrend, dass die Unternehmen nicht da sitzen und sagen, geil, ey, wir zahlen so viel Miete für Büro, das können wir in Zukunft auf ein Drittel oder so reduzieren. Wir haben in Zukunft viel weniger Probleme mit der Anwerbung, weil wir jetzt quasi international die Leute anwerben können. Hauptsache, sie sprechen die Geschäftsumgangssprache bei uns in dem Studio oder im Büro. Die können sitzen, wo sie wollen, solange die Internetverbindung gut ist. Das sind so viele Vorteile, dass ich echt ein bisschen überrascht bin, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Und ich frage mich, woran liegt das? Was ist die Kalkulation der Unternehmen?
Naja, auf der einen Seite hast du natürlich so dieses, es immer noch sehr viele Leute mit Kontrollzwängen gibt. Ne? So diese klassische, wer nicht im Büro sitzt, der arbeitet nicht, was kompletter Quark ist, wie sich herausgestellt hat. Auf der anderen Seite ist es, dass oftmals die Finanziers vielleicht dann auch sagen, so, oh, wir wollen das aber wieder so, weil die eben aus dieser alten Schule kommen. Und dann hast du natürlich das, ist es ein versteckter Stellenabbau, das ist auch ein Grund. Und das andere ist einfach so, ja, frag mich Dinge, ich verstehe die Mentalität dahinter nicht.
Ich habe noch einen Punkt. Sicherheit.
Ah ja, okay, ja, das war bei Rockstar das Problem zum Beispiel, ne? So dieser große Leak. Du hast halt nicht mehr, gerade bei AAA-Produktionen ist es nicht ungewöhnlich, dass du keinen USB-Stick mit rein oder rausnehmen darfst. Das ist so ungewöhnlich nicht und das ist natürlich bei Homeoffice dann ein Problem. Aber auch das ist nichts, was ich nicht in den Griff bekommen ließe, theoretisch. Ne?
Ja, es ist schwierig. Diese Ransomware-Geschichte, dazu hatten der Jochen und ich einen Podcast, der hat sich da mit einem Sicherheitsspezialisten, der nicht genannt werden wollte, unterhalten und mir dann diese Infos weitergegeben. Und das sind eben, durch Remote Work gibt es sehr viel mehr Tools, die zwischen den Unternehmen und den Angestellten sitzen, sowas wie ein Slack, sowas wie ein Discord und zusammen mit Social Engineering und eigentlich sehr erstaunlich einfach zu bedienenden Mechanismen im Darknet, wo man sich zum Beispiel Session-Cookies kaufen kann und sowas, das ist alles schon vorbereitet und fertige Hacking-Lösungen kann man da mit etwas Mühe in solche Unternehmen eindringen. Das kann auch der örtliche Fliesenleger sein und sowas, kleine Unternehmen, Mittelständler, hat das nicht unbedingt was mit der Games-Industrie zu tun, aber die Games-Industrie ist optimal dafür geeignet, die arbeitet rein digital, die hat viel Remote-Work und ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Sicherheitsbedenken auch ein Antrieb sind. Gerade jetzt bei Rockstar, die das Spiel fertig ziehen wollen, die nicht wollen, dass irgendwie eine Master-Version oder sowas des Spiels irgendwo liegt.
Ja, wobei man dabei gerade, das kann ich auch nachvollziehen, wobei man bei Rockstar natürlich auch aufgrund ihrer Historie auch noch sagen könnte, naja, vielleicht wollen sie die Leute auch wieder im Büro haben, um...
Dass die Peitschen, ne, wieder knallen.
Ja, genau.
Wie will man denn, Zuckerbrot und wie will man das sonst machen?
Ja, keine Ahnung, also das ist schon... Also es ist nicht so simpel alles, aber auf der anderen Seite, ich meine, ganz ehrlich, was André gesagt hat, da ist schon was dran, ne? So, du hast halt unfassbare Vorteile mit Homeoffice. So, ganz ehrlich, wir haben Leute, also gut, für deutsche Firmen ist das nochmal ein bisschen komplizierter, weil du dann wiederum, aber wir haben Leute, die sind angestellt in Frankreich, die haben halt einen französischen Arbeitsvertrag. Wir haben Leute in anderen europäischen Ländern, also gerade was Europa angeht, ist das halt massiv ein Vorteil, ne? Du kannst global europäisch hiren, ohne Probleme.
Okay.
Und das ist geil, weil die Leute nicht mehr umziehen müssen. Du kriegst Leute an Bord, die so unfassbar gut sind, die aber niemals für dich arbeiten würden, weil du halt in fucking Germany sitzt und naja. Mhm. Und so machen sie es halt trotzdem. Weil, ist ja egal.
Ein Glück.
Ja, und das ist ziemlich geil. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Klar, du sparst Mietkosten, ne, so Wasser, das ist alles, das ist schon sehr angenehm. Auf der anderen Seite, gerade wenn du so solche Head-Positionen hast, die halt eher so für gesamte Teams verantwortlich sind, bei denen wäre es dann wiederum von Vorteil, wenn die vielleicht auch mal öfter mal ins Büro kommen könnten, um verfügbar für Leute für persönliche Gespräche zu sein. Einfach vor Ort, weil das einfach manchen liegt. Und das macht dann das Anheuern von Positionen, also von höheren Management-Positionen, sehr, sehr schwierig mitunter.
Ja. Also, wie gesagt, die IT-Security sehe ich. Aber dass das so als eins, dass das alles nur darauf zurückzuführen sein soll, ist, fände ich komisch. Also ist schon merkwürdig. Ja. Kann mir echt vorstellen, dass da auch echt noch so ein psychologisches Moment mitschwingt, dass man glaubt, dass eben der Anteil. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein bauchgefühliges Ding ist. Würde mich nicht total überraschen bei dem Thema, aber dass jetzt auch, wenn man darf sich, glaube ich, nicht irren. In allen Bereichen, die wir so kennen, gibt es so Vorreiter. Ne? Also du siehst, wenn Blizzard diese Art von Spiel macht, machen es Leute nach. Wenn Blizzard dieses macht, machen es Leute nach. Ich bin mir todessicher, das gibt es auch im Top-Management-Bereich, dass wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir auf die jetzt zutrifft, aber wenn jetzt Google sagt, Return to Office, und dann sehen das andere und sagen, das muss eine gute Idee sein, Return to Office auch hier.
Ich habe das Gefühl, im größeren Tech-Bereich ist diese Welle bereits losgetreten.
Aber Microsoft hatte auch zum Beispiel schon vor, bevor Corona war, so die Leute konnten arbeiten von wo immer sie wollten. Also die kriegen einfach ein Notebook und dann können sie halt, also kommt natürlich ein bisschen auf die Art der Arbeit dran, die sie machen, aber alle Leute, die ich irgendwie bei ID at Xbox oder so kannte, die hatten immer ein Notebook, die haben so von sonst wo gearbeitet. Das war völlig egal. Schon vor.
Ja, die hatten ohnehin auch in den Standorten so flexible Arbeitsaufstellungen, dass du nicht dein festes Büro hattest, sondern irgendwie einen Rollcontainer und dich zusammengesetzt hast, wie du es brauchtest. Ja. Bei der ganzen Remote-Geschichte überlege ich noch, ob das vielleicht hier und da mit Software- oder Hardware-Kosten zu tun hat, die alle auszustatten, mit Lizenzen oder auch Dev-Kits, die man sich eben in einem QA-Studio teilen kann mit den anderen Angestellten. Kann ja jemand 24 Stunden testen?
Ja, okay, aber ganz ehrlich, Dev-Kits sind heute auch nicht mehr so teuer. Die haben früher irgendwie 7.000 pro Stück gekostet. Also heute reden wir zwischen ein paar hundert Euro bis 1.500, 2.000 Euro pro Gerät. Das ist jetzt auch nicht mehr die Welt.
Na gut.
Und die Lizenzen brauchst du so oder so, ob die jetzt im Büro sitzt oder nicht. Wenn Adobe einmal irgendwo anklopft und eine Prüfung macht, ob alle bloß ihre Lizenzen richtig haben, das wird viel zu teuer. Da hat jeder seine Lizenzen. Also alles andere wäre riskant.
Gab's das nicht irgendwo mal?
Oh ja.
Ich habe einen Namen im Kopf, aber wirklich? Ich will ihn nicht nennen, weil ich Angst habe, dass ich falsch liege. Aber es gab mal ein relativ bekanntes Studio auch hier in Deutschland, wo genau das passiert ist. Und dann so, hoppala.
Meinst du die zufälligerweise, die damals mal im Schwarzwald? Reden wir über die gleichen?
Ja, oder auch, glaube ich, so in Frankfurt gab es auch noch, aber egal.
Oh ja, ich erinnere mich, da war so eine Geschichte. Jedenfalls, das wird nämlich richtig teuer, deswegen verfolgt zum Beispiel ja Adobe auch niemals die Private Piracy, weil die ja diese Strategie haben, die Unternehmen sollen diese Software kaufen und weil da mit jeder schon geschult ist, weil die Leute das raubkopieren. Aber die Firmen, die überprüfen wir. Ja. Und das ist nämlich das ist sehr effizient.
Ja, das sollte mal die Steuerfahndung so machen, ne? Ja, Betriebsprüfungen und sowas, da sollte man auch mal überlegen, wo die Kohle sitzt vielleicht. Genau, also das, aber auf jeden Fall faszinierend, bin mal gespannt, wie sehr sich das tatsächlich jetzt noch durchsetzt. Ich habe so das Gefühl, dass ich relativ viel gesehen habe, aber vielleicht ist das auch nur so ein Ding, weil jetzt diese Rockstar-News da war und ich noch hier und da gehört habe, dass das da auch ist. Egal, wo springen wir jetzt hin? Gibt es Wünsche, gibt es Anregungen? Ich glaube, wir waren schon noch auf dem halben Weg, auch bei den Mergers und Acquisitions eben, ne?
Ja, zumindest hattest du etwas angedeutet, woraufhin ich eine dummdämliche Anspielung gemacht hatte, dass das ja auch ein interessantes Thema sein könnte.
Ja, das ist ja insofern interessant, weil, also wir haben ja halt diese Sonderfälle, ne? Also das am häufigsten erwähnte ist ja Embracer, wo wir sehen, Korrekt. Es ist immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo es sich gesund gestoßen hat von diesem Überfressen, was da stattgefunden hat. Also das Aktuelle ist ja, ich glaube, das sind, ich weiß nicht, wie bestätigt das ist, aber es sind ja, glaube ich, ernstzunehmende Berichte, dass sie jetzt auch Gearbox und Saber abstoßen wollen, was ja nochmal einen Personalabbau effektiv von Tausenden bedeutet, nur dass die vielleicht nicht auf die Straße gesetzt werden, sondern die werden verkauft und dann werden diese Unternehmen weitergeführt.
Also so wie ich es verstanden habe, sieht es wohl so aus, dass irgendwie Saber für 500 Millionen unabhängig werden soll. Aber unabhängig wahrscheinlich, ich schätze, dass die irgendein Investmentkonglomerat im Hintergrund haben, die da rauskaufen, und dann sind sie halt auf eigenen Beinen, müssen sich natürlich aber dann vor ihrem Investmentkonglomerat verantworten. Und ich vermute, dass es bei Gearbox ähnlich aussehen dürfte. Und ich halte diese Berichte für sehr zutreffend. Ich habe jetzt mit niemandem direkt gesprochen, aber alles, was ich an Informationen dazu gelesen habe, das klingt sehr realistisch.
Ja, war ja auch beabsichtigt, dieses Divestment, diese Veräußerung von Firmenassets, also ob das IPs sind, Studios.
Und das sind ja dann auch in dem Sinne keine Entlassungen oder Gesundschrumpfen, sondern im Gegenteil, so die Embracer bekommt ja dafür sogar da noch was. Das heißt, es sind nicht nur Kosten sparen, sondern es ist ja sogar Geld einnehmen erstmal.
Sie brauchen ja vor allem auch Liquidität, damit sie überhaupt weitere Produkte jetzt entwickeln können.
Ja, ja, genau. Wobei ich dann jetzt interessanterweise auch irgendwo in irgendeinem Bericht war, jetzt irgendwo zu lesen, dass jetzt aber die Embracer dann noch so sagt, wenn wir die alle verkaufen, das ist ja schön und gut, aber dann fehlen uns ja bald dann Produkte. Das ist übrigens, lass uns darüber zurückkommen, wenn wir mit dieser Akquisitionsgeschichte und gerade der Embracer durch sind, was das eigentlich für Auswirkungen auf die Zukunft von Spielen selber bedeutet, diese aktuelle Situation, weil das ist auch noch sehr, sehr spannend. Aber lass erstmal bitte jetzt dann, machen wir mal die Embracer. Oder wie du es.
Ja, also das ist ja so der absolute Akquisitionsvorzeigekandidat.
Ja, also man muss dazu sagen, so diese Entlassungswelle, die gerade stattfindet. Du sagtest es ja selber schon, es sind vor allen Dingen die großen Unternehmen, die das gerade durchziehen. Ne? Ich würde behaupten, dass die Embracer ein Sonderfall in diesem ganzen Fall der Fälle ist.
Ja.
Weil die Embracer, man mag den Eindruck haben, dass diese Entlassungswelle schon sehr, sehr lange geht, über das gesamte Jahr, aber Fakt ist, dass es ja eigentlich vor allen Dingen die Embracer betroffen hat. Und das liegt daran, dass sie sich halt, also manche sagen, es war ein Ponzi-Schema, ich würde das jetzt öffentlich so in dem Maße vielleicht nicht äußern, aber ich sag mal so, sie haben halt Investorenkapital genommen, damit sind sie gewachsen, dann haben sie weiteres Investorenkapital genommen, dann sind sie gewachsen, dann haben sie weiteres Investorenkapital genommen, dann sind sie gewachsen und auf einmal ist ein Großinvestor, man munkelt, es waren die Saudis, abgesprungen und auf einmal haben ihnen 2 Milliarden gefehlt. Würden wir von einem klassischen Ponzi-Schema ausgehen, rein hypothetisch gesprochen, dann würde jetzt das Kartenhaus zusammenfallen, weil kein neues Geld da ist und man müsste Studios schließen, Mitarbeiter entlassen, Projekte einstampfen. Das ist
anders als in einem Ponzi-Scheme hat aber Embracer tatsächlich Spiele hergestellt.
Korrekt.
Ist auch nicht
es war
so, dass
kein
sie bloß so getan haben,
es war
als
kein
ob.
Tentakel. Genau.
Ja, wobei also auch das klassische Ponzi-Scheme, ne, kann sein, dass zur Vertrauensbildung auch quasi mal reinvestiert wird. Also, ne, also wer das nicht kennt, dieses Pyramidensystem ist im Grunde genommen das, was im Englischen Robbing Peter to Pay Paul niedergelegt ist. Also du sagst den Leuten, du versprichst ihnen irgendeine Rendite, dann investieren die bei dir. Und dann, holst irgendwie so die ersten 10 Leute rein, dann sollen die weiter für dich gerne auch weiter Werbung machen, die holen die nächsten 10 Leute rein und dann kannst du den ersten 10 von der Kohle, die du von den zweiten 10 bekommen hast, hinterher auch eine Rendite auszahlen, damit die das Gefühl haben, das funktioniert ja alles total gut. Und dann erzählen die ihren Freunden, dass das total gut funktioniert und dann kommen die nächsten 10 rein und so weiter und so fort. Ne? Und sobald aber nicht mehr frisches Kapital in dieses System reinkommt, damit du, wenn zwischendrin jemand aussteigen möchte, dem auszahlen kannst und dadurch den Schein aufrecht erhältst, dass das alles tatsächlich super funktioniert, ne, wenn dieser Zufluss an neuem Geld abreißt, dann brechen diese Systeme unter der Last ihres fiktiven Systems zusammen.
Genau deswegen würde ich übrigens sagen, dass es auch kein Ponzi-Scheme per se ist. Es könnte nah dran sein, wenn man das so betrachtet, aber wie du schon sagst, sie haben ja zumindest Produkte, die dann wirklich rausgekommen sind, das heißt, sie haben investiert.
Ja, genau. Und also das ist so ein Ding, man weiß nicht genau, dieses Ding mit dem Ponzi-Scheme, also am klarsten formuliert, das haben wir häufig zitiert hier, deswegen auch, war da dieser Podcast, die Constructor of Fun, das ist eine Expertenrunde, ist eigentlich eine Consulting-Firma dahinter und die haben irgendwie schon 2 Jahre, bevor es überhaupt losging, immer gesagt, so das, was Embracer da macht, hat einen gewissen Kipppunkt überschritten, wo das noch Sinn ergibt und jetzt ist die Firma dabei, wild mit Geld um sich zu schmeißen, um Wachstum weiterhin zu signalisieren, auch wenn dieses Wachstum keinen Sinn ergibt und damit weitere Leute oder weitere Investoren ins Boot zu holen. Und sobald das nicht mehr funktioniert, werden die sich komplett verausgabt haben. Und das ist jetzt zumindest in der Form auch eingetreten. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen immer mal versucht, mit mir ein besseres Bild zu verschaffen, so von Bracer im Innern, und habe auch mit einigen Embracer-Mitarbeitern gesprochen. Und das Interessante dabei war, dass das Bild total inkohärent ist. Also ich hatte eigentlich vor, dass ich mal so einen Bericht mache, so ein bisschen so eine Innenansicht von Embracer. Und erstaunlicherweise, obwohl ich da wirklich mit, ich sag jetzt mal so grob, bisschen mehr als 10 Leuten gesprochen habe, ja, hat sich da kein richtig kohärentes Bild für mich rauskristallisiert. Also ich habe das Gefühl, dass die Informationsverteilung und die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens auch komplett unterschiedlich und inhomogen ist. Also als ob dort Informationsströme entweder an vielen Leuten komplett vorbeigehen oder aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommuniziert wird und unterschiedliche Erzählungen dann in unterschiedliche Ecken des Unternehmens fließen. Also es ist ganz merkwürdig, einfach nur der Gesamteindruck davon. Was ich unter anderem gehört habe, so aus der Innenansicht von Embracer, weil ich ja auch da immer gefragt habe, was war denn das für einen Deal? Also beziehungsweise, was ist denn eure Sicht auf diesen Deal, der da durchgefallen ist? Weil ich hatte so ein bisschen erwartet auch, dass innerhalb von Embracer ja viele Leute so ein bisschen wütend auf ihr Management sein müssten, dass sie dieses enorme Risiko eingegangen sind. Und also das war sogar eigentlich unterrepräsentiert, gab's auch, aber erstaunlich viel so Verständnis dafür. Und anscheinend ist die Geschichte dort häufig so, dass die Leute sagen, der Deal war so sicher. Ne? Das sind nicht Leute, die jetzt direkt an diesen Verhandlungen beteiligt waren, sondern das sind wirklich Leute, die so ein bisschen auf den Ebenen, so ein bisschen ein oder zwei Ebenen unter dieser Top-Management-Ebene sind, die das also auch nur aus Erzählungen kennen können. Ne? Das heißt also, ich berichte jetzt hier darüber, wie wird das im Unternehmen wahrgenommen und wie wurde das vielleicht auch dort so ein bisschen rein kommuniziert, nicht was tatsächlich bei diesem Deal passiert ist. Die Wahrnehmung scheint zu sein, dass es aus irgendeinem Grund, den man mir nicht schildern konnte oder wollte, dass dieses Top-Management unglaublich sicher war, dass dieser Deal nicht durchfallen würde. Angeblich gab es sogar einen Plan B, also einen alternativen Investmentplan in einer vergleichbaren Größe, den man dann nicht weiterverfolgt hat, weil man sich so sicher war. Ich habe dann halt auch so das gefragt, was man, finde ich, natürlicherweise fragt, nämlich: Aber wo war die Absicherung? Wir haben bei der Übernahme von Activision durch Microsoft gesehen, Activision hat sich abgesichert. Die haben gesagt, alles klar, wenn Microsoft aber zu irgendeinem Zeitpunkt einfach einen Rückzieher macht, dann kostet euch das Geld. Dann zahlt ihr uns hinterher am Schluss, ne, wenn das bei dieser FTC-Klage gescheitert wäre, hätte Microsoft 1 Milliarde an Activision abgedrückt. Weil, ne, dass sozusagen sie sich auf diesen Deal committed hatten und das für sie fatale Konsequenzen gehabt hätte, wenn Microsoft dann zurückzuckt, auch für ihren Börsenkurs zum Beispiel, also den von Activision in dem Falle, und das wollen sie ausgeglichen haben. Wieso gab es diese Absicherung bei Embracer nicht? Ne? Wieso konnte dort jemand bei einem Deal dieser Größenordnung, auf den man sich dermaßen committed hatte, wo man alle Chips auf Rot gesetzt hat, wieso konnte der sagen, nein, danke, tschö, das war's, ohne dass irgendeine Ausfallgarantie eingetreten ist? Und dafür gab es keine Antwort.
Wahrscheinlich, weil es bis dahin nur mündliche Absprachen gab und keine schriftlichen Zusagen.
Ja, aber wie kann man sich dann dermaßen, also das würde bedeuten, jetzt nehmen wir mal das einfach so für bare Münze, dass das dann ja schon ein echt krasses Risiko ist, was dann dort von dem entsprechenden Management eingegangen wurde.
Ja, wenn das wirklich dieser Deal mit dieser saudi-arabischen Gruppe gewesen wäre, und die da die mündliche Zusicherung schon gegeben haben, mehr oder weniger, dann kannst du das schon, weil die gelten als sehr vertrauenswürdig, wenn sie zusagen. Also, aber ja, ich finde es auch schwierig.
Ich kann nur sagen, das sind jetzt alles nur sozusagen Geschichten. Und wie gesagt, sie sind sehr, sehr heterogen, die ganzen Erzählungen. Also nicht so, dass ich sagen kann, das hat sich so rauskristallisiert, ich bin fest überzeugt, so oder so hat sich das zugetragen. Aber nehmen wir mal an, dass diese Erzählung so zutreffend gewesen wäre, dass man dann einen existierenden Plan B nicht weiterverfolgt, halte ich für idiotisch. Also sorry, das ist ein eindeutiger Managementfehler dann, wenn du nur eine mündliche Zusage hast, wo jederzeit jeder aus einem x-beliebigen Grund jemand zurückziehen kann, dann arbeitest du doch weiter an deinem Plan B, wenn es den wirklich gegeben hat. Also das ist schon komisch. Also Embracer ist so ein Ding, da muss auch Missmanagement von ganz oben eine Rolle spielen. Ist mein Eindruck. Ansonsten ergibt das für mich kein Bild, das irgendwie stimmig ist. Ne? Da wurde auf jeden Fall mindestens dazu riskant gepokert, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt mal von dem Ponzi-Scheme-Ding weggehen, ja, wo das Ganze ja dann nochmal vorsätzlicher sozusagen wäre. Ne?
Also es wurde auf jeden Fall, ab irgendeinem Punkt wurde es relativ absurd, was dort an Zukäufen getätigt wurde. Und ja. Insofern hat der von dir zitierte Podcast schon recht. Irgendwann fällt das ganze System auseinander, nämlich wenn kein neues Geld nachkommt. Und genau das ist passiert. Dass das jetzt natürlich dann zeitgleich mit in eine der größten Entlassungswellen in der Geschichte der Spielindustrie reinfällt, ist tatsächlich eher ein bisschen zufällig.
Bisschen zufällig. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser Rückzieher auch mit den Veränderungen im Markt zu tun hatte.
Genau, mit den Veränderungen und vor allem dem Umstand, dass Geld teurer wurde und dann mit dem Krieg und, ne, also dass das alles da mit reingespielt hat, mag schon sein. Aber ich meine, früher oder später wäre es wahrscheinlich so oder so passiert. Das war absehbar. Und das, was dann jetzt, also, aber deswegen sage ich, ist es mehr oder weniger zufällig, dass das genau in den gleichen Zeitrahmen fällt wie der Rest der Branche. Deswegen muss man das Ganze wieder ein bisschen losgelöster betrachten. Es ist dennoch furchtbar, was dort gerade passiert und mit welcher Wahllosigkeit dort teilweise mittlerweile zusammengestrichen und gekürzt und was da an Projekten an Value verloren geht. Ich weiß einige der Projekte, die da in der Entwicklung waren und weiß auch, wie die aussahen, und da war richtig geiles Zeug dabei und das ist jetzt halt für immer verloren, ne? Und ja.
Es wird halt auch massig Geld verbrannt. Ne?
Also ja, das, ja.
Wir hatten ja dieses Beispiel auch hatten wir auch schon drüber berichtet, von Fish Labs zum Beispiel, was von Embracer erst zu so einer Art neuem Kompetenzzentrum aufgebaut wurde, mit anscheinend auch relativ teuren Anstellungen.
Guten Leuten.
Ja, und dann wird das einfach mal wieder so weggewischt. Ne? Und das ist dann einfach Kohle, die war dann halt für die Katz. Also das ist übrigens das eine Ding, wo auch in den Gesprächen mit den Leuten von Embracer, ne, und ich erinnere übrigens mal daran, Embracer ist ein Riesenladen, ne, also die hatten, glaube ich, sogar nach ihrer ersten Entlassungswelle auch noch fast 16.000 Leute, die haben zig Divisions in zig Ländern und sonst irgendwas, ne, also ich habe da auch, also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das ist relativ weit verzweigt, aber das ist tatsächlich sowas, wo relativ viel Einigkeit zu bekommen war diese Wahrnehmung auch intern, dass irgendwann die Leute nicht mehr so richtig nachvollziehen konnten, warum wurde das jetzt eingekauft zu dem Preis. Und also da gab es auch für die Leute intern anscheinend so einen Kipppunkt. Die meisten so vor zwei, drei Jahren ungefähr angesetzt haben, wo sie sagen, irgendwo hat man sich hinterher schon gefragt, was machen sie denn da? Wie passt das jetzt noch in das Ding?
Ja, für mich kam der Kipppunkt ein bisschen bei Saber, die sich ja jetzt wieder selber befreien. Aber da ist, habe ich nachträglich gehört, dass wohl auch noch ein anderes Unternehmen, was vielleicht das führende Unternehmen in Polen ist, Interesse an dem Studio hatte wegen der Technologie, mit der die auf die Konsolen, gerade auf die Switch porten können. Also die Saber House, also die eigene Engine, die haben, ist schon jenseits von Gut und Böse gut. Das ist schon. Und deswegen, da schien ein Bieterkrieg im Gange zu sein. Aber danach ging es dann ja völlig, also das waren dann ja Summen, wo man sich nur noch dachte, okay, dieser Value ist einfach, also das, der, naja.
Ja. Also es ist, zumal die Summen dann ja auch nicht so hoch waren letztlich, weil die ja oft mit Zielvereinbarungen verbunden waren in den nächsten
trotzdem
Jahren.
Trotzdem diese Zielvereinbarungen, also es wurde einfach über Wert eingekauft, ne, so, selbst wenn du ein Studio für 1 Million kaufst, was aber am Ende vielleicht nur eigentlich 200.000 sein dürfte, dann ist das ja trotzdem völlig absurd, warum du 1 Million dafür ausgibst. Und genau das wurde aber getan.
Ja, also was halt auch so ein bisschen durchkam, ist natürlich dann auch, also dann hinter dir gibt es ja auch nachgelagerte Entscheidungen, ne? Du kaufst jetzt dann sowas wie Gearbox ein oder sonst irgendwas, und dann ist die Frage, was machst du mit Gearbox? Ne?
Ja, scheinbar wieder verkaufen.
Ja, genau, also scheinbar wieder loswerden. Und aber darauf hatte man offensichtlich dann halt auch tatsächlich nicht so die gute Antwort, ne? Also, oder auch die Lizenzen, also so die Entscheidung, Embracer hat ja unglaublich viele Lizenzen eingesaugt, und dann ist die Frage, aber welche davon kommen denn dann in die Auswertung, ne? Also am Anfang hatte Embracer eigentlich nur Lizenzen und keine Studios, die damit was machen können. Dann haben sie ganz viele Studios eingekauft, und dann hätte man erwartet, dass jetzt im nächsten Schritt dann irgendwann man sagt, okay, was sind denn die wertvollsten, die erfolgsversprechendsten Lizenzen, und wo geben wir die in Auftrag? Ne? Und auch das ist ja so ein Ding, wo man bis heute noch so sich denkt, so, ja, okay, was ist denn da die Vorstellung, was ist denn da genau der Plan? Theoretisch war er ja auch jetzt zum Beispiel sowas wie hier Duke Nukem Lizenz und solche Geschichten bei Embracer, wo man dann sagt, ist das nicht was, mit dem man jetzt was anfangen könnte, wenn man eh über so viele Studios verfügt, ne? Und ist es sinnvoller, ein neues Red Faction in Auftrag zu geben und so weiter und so fort. Und das, und jetzt genauso auch bei den Studio-Schließungen, da gibt's auch wieder, also da ist auch jetzt so, dass viele Leute sagen, sie verstehen nicht, nach welchem Muster Embracer vorgeht. Warum wird jetzt geschlossen? Beziehungsweise wir haben ja selber schon gesagt, also die Maßgabe ist jetzt im Moment einfach nur, was wird uns in naher Zukunft Geld bringen und wo ist schon viel Geld reingeflossen? Ne? Welche Produkte sind schon lange in Entwicklung und werden auch in absehbarer Zeit tatsächlich fertiggestellt? Das sind die, die von der Axt meistens dann verschont bleiben. Aber trotzdem habe ich da das Gefühl gehabt, dass da auch viele Leute so die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich erinnere mich dann an ein Gespräch, wo jemand auch gesagt hat, so, aber wir müssen doch auch irgendwo hinterher immer noch Produkte herkommen, damit der Laden weiter existieren kann. Und wo werden die denn gemacht?
Und genau damit, also wie gesagt, ich glaube, damit haben wir hinreichend genug erklärt, warum man diesen gesonderten Fall anders betrachten muss als den Rest. Aber das, worauf du jetzt übergeleitet hast, ist genau das, worauf wir dann, also wann merken das eigentlich die Spieler und Spielerinnen da draußen? Ne? Und das wird in 2 Jahren von jetzt an sein. 2 bis 3 Jahre. Weil das, was jetzt gerade passiert, dieses Projekt einstampfen und das findet ja, also man muss ja dazu sagen, es wurden ja auch andernorts Projekte eingestampft oder Studios geschlossen, ne? Also durch die Bank weg.
Durch die Bank
weg. Nur halt dann von den großen Unternehmen. Aber das bedeutet, dadurch, dass Geld dann teurer wurde, was jetzt auch gerade noch gleichzeitig eintritt und weswegen, was ich eingangs erwähnt hatte mit dem Indie-Markt, versuch gerade mal als unabhängiges Studio in einer gewissen Größenordnung ein Budget für dein Projekt zu bekommen. Es ist nahezu unmöglich. Das heißt, wenn du zu einem größeren, und das will ich jetzt die Deck 13 ja auch gar nicht rausnehmen, wir haben ja auch Glück. Wir haben Glück, dass wir zu Focus gehören. Gut, wenn es jetzt bei denen auf einmal losgehen sollte und die uns nicht machen, dann hatten wir kein Glück. Aber prinzipiell haben wir Glück, weil im Moment würde eine Firma wie ein Deck 13 es auf diesem Markt unfassbar schwierig haben, ein neues Projekt unterschreiben zu lassen, weil die ganzen Publisher, alle in dieser Größenordnung und auch viel größer, halten die Taschen zusammen. Also die öffnen den Geldbeutel gerade nicht, weil niemand weiß, was als nächstes passieren wird. Und jeder ist sehr, sehr vorsichtig geworden. Sehr, sehr vorsichtig. Und das ist fatal. Weil das bedeutet auch, wir werden viele Studioschließungen vielleicht gar nicht mal mitbekommen, weil die Studios zu klein sind, als dass da relevante Neuigkeiten drumherum entstehen oder die sich erschweren kommen hinzu. Normalerweise, wenn es zu größeren Schließungen oder zu einem Zerfall von einem Publisher kommt, wie damals zum Beispiel das alte THQ, dann entstehen daraus neue Studios oder auch solche, ein CD-Projekt. Ganz viele Studios in Polen sind entstanden durch ehemalige CD-Projekt-Mitarbeiter. Und jetzt ganz oft, wenn irgendwelche Studios kaputt gehen, dann formen sich daraus neue Studios. Das sieht man ganz oft daran so, oh ja, hier, Ex-BioWare-Veteranen öffnen ein neues Studio oder Ex-Battlefield-Leute öffnen ein neues Studio. Das siehst du gerade nicht viel. Das siehst du gerade nicht viel, weil all diese neuen Sachen, die brauchen Venture Capital, die brauchen Publisher-Finanzierung und sonst irgendetwas. Und im Moment macht jemand die Taschen auf. Das heißt, was diese Krise gerade so furchtbar macht, also nochmal on top ist, dass daraus gerade nichts Neues entsteht. Und diese Leute sind vielfach für die Industrie insgesamt verloren, weil die kommen woanders in anderen Branchen unter. Die machen denen dann vielleicht nicht so viel Spaß, bezahlen sie aber besser und vielleicht auch ein bisschen sicherer. Und gerade gründen sich kaum neue Studios, die irgendwelche neuen Projekte haben und kaum irgendjemand könnte diese Sachen überhaupt finanzieren. Und die Folge, das merken wir jetzt noch nicht, also Spieler und Spielerinnen merken das jetzt noch nicht, aber wir reden davon, dass wir in 2 bis 3 Jahren eine Zeit haben werden, in der fast kaum irgendwas Relevantes erscheinen wird, weil gerade niemand diese Projekte unterschreibt, die dann irgendwann fertig werden würden. Und das wird locker ein halbes Jahr bis zu einem Jahr gehen, wo wir echt einen Mangel haben werden. Dann haben wir kein 2023, dann haben wir keine Ahnung, dann haben wir ein neues Jahr, das wird dann vielleicht in die Geschichte eingehen als, oh, das war das Jahr, wo nichts rauskam.
Also zumindest von den kleineren Projekten, weil die Inhouse-Sachen von den großen laufen ja weiter.
Genau, aber das ist dann das tote Double-A-Jahr oder das tote A-Jahr oder B-Jahr, keine Ahnung, wie man das dann
nennt. Und auch bei den Großen kann ich mir vorstellen, dass der Output jetzt erstmal ein bisschen schwächer ist. Ne? Siehe Sony, die jetzt ein großes Spiel letztes Jahr hatten mit Spider-Man 2, wo jetzt für dieses Jahr der große Blockbuster noch aussteht. Mal gucken, was sie ankündigen.
Hieß es nicht sogar, dass noch für dieses Jahr keine neue IP irgendwie rauskommt oder so? Oder?
Keine neue Titel einer bekannten IP. Das wurde oft falsch interpretiert.
Also dann kommt, gut, aber da kommt ja noch das Rise of the Ronin. Ist das auch in-house?
Nee, das ist Team Ninja. Das ist halt ein bisschen Third Party haben sie. Und mit Final Fantasy VII Rebirth, es gibt durchaus gute Spiele, aber so die, dass Sony so mit diesen Halo-Produkten vorlegt, ist deutlich weniger dieses Jahr oder in dieser Konsolengeneration als in der vergangenen, obwohl es auch da erst hinten raus so richtig losging.
Aber es können ja, also sie haben ja nur gesagt, eben keine Fortsetzung einer bekannten Marke, also kein Uncharted 5, aber sowas wie hier das Marathon von Bungie, weiß nicht, ob das für dieses Jahr, aber solche Sachen können schon kommen, ne?
Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr kommt. Also,
aber etwas aber, in der Art kann,
aber
kann
ja, also,
kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Also einfach eine neue IP kann kommen. Das ist von der Aussage nicht erfasst.
Wir haben halt innerhalb von wenigen Jahren einen krassen Wechsel so in den Windrichtungen. Ne? Am Anfang herrschte um 2020 in der Corona-Zeit ein extremer Rückenwind. Das Risikokapital saß locker. Da konntest du dein Geld parken mit dem Gewinn auf, mit der Aussicht auf Gewinne. Da wurden ja auch so Projekte und Studios finanziert, wie die Striking Distance Games, die dieses Callisto-Protokoll gemacht haben, die
durch Crafton, ja.
Dann gab es noch dieses andere von Immortals of Avium, diesen Namen des Studios kriege ich jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr hin. Wie hießen die?
Ascendant hieß das Studio von Avium.
Ascendant Studios, die auch richtig viel Kohle eingesammelt haben und eben auch ein Spiel produziert haben mit richtig hohen Production Values. Eigentlich unerhört. Es ist wirklich dieses Indie-AAA wurde in den 2020ern mit Venture-Kapital so richtig angefeuert und jetzt ist das Venture-Kapital wirklich, wie es Markus sagt, das ist weg, du findest niemanden mehr. Es gibt aktuell eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Man schaut sich die Aktien von gewissen Chip-Herstellern an hier so Dell und Co. AI. Und da ist aktuell die Goldgräberstimmung, da ist das Risikokapital hingewandert, da werden auch Leute abgeworben, die in der Games-Industrie gefeuert wurden. Die verlierst du dann vielleicht für immer in dieser Branche, weil die dann halt zu einem AI-Startup gehen. Und bei uns in Deutschland war auch immer die Automobilbranche auch so, ja. So etwas, das immer wieder so als, dann kommt die Automobilbranche und nimmt uns die Entwickler weg. Aber es gibt tatsächlich, ne, für jemanden, der Spiele macht und der keinen Bock mehr hat, sich das zu geben, weil diese Branche ist auch ein bisschen asozial.
Ja, gerade so 3D-Leute werden dort halt gerne mal gesucht, ne, bei Autos.
Man findet so anderswo traditionellere Jobs mit dem Skillset, das man in der Gamesbranche sich erarbeitet hat und das bequeme Jobs, sichere, die halt nicht irgendwann dir einen Umzug quer durch die Republik verpflichtend nahelegen oder irgendwie dich innerhalb kurzer Zeit rausschmeißen.
Also ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die hatte einen QA-Lead, so der hat die QA geleitet und der hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr und wollte einfach mal vernünftig bezahlt werden und ist dann, also das war bei einer früheren Firma und ist dann, ich glaube, zu SAP, Samsung oder sonst, zu irgendwas Seriösem gegangen und hat dort einfach das Fünffache verdient und hat halt gesagt, er langweilt sich dort zu Tode, aber er muss jetzt im Anzug zur Arbeit kommen, aber es funktioniert und er zahlt jetzt vernünftig in die Rentenkasse ein.
Ja, sowas. Und das sind so Effekte, die sich gerade so ein bisschen aufschaukeln. Und ne, wie bei so Wellen im Meer, da gibt's ja auch die, oder am Strand, da gibt's die gelegentliche Rogue Wave, diese, ich weiß gar nicht, ob es einen guten deutschen Begriff dafür gibt, so, ich glaube, Kavenzmänner, aber das ist eher bei der Sturmflut, dass halt ab und zu mal eine Welle ganz besonders groß und laut ist und viel weiter in den Strand hinauf rauscht, als man es gewohnt ist, so plötzlich aus dem Nichts, weil sie dann einfach so, das hat schon mit Quantenphysik zu tun, die Dinge aufschaukeln und ich sehe auch gerade ein Wellental vor uns, in ein paar Jahren, wo wir dann so durchwarten. Die Spielebranche wird bestehen. Wir sehen ja auch gerade an sowas wie Helldivers 2, an Palworld, Enshrouded und so weiter. Es gibt immer gute Spiele. Die müssen nicht mit 100 Millionen finanziert sein. Die machen Spaß. Es gibt immer Begeisterung und ein Markt, der denen aufgeschlossen ist. Es gibt immer Leute, die haben Bock drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwächer wird. Ich sehe so ein bisschen als kleinen Trost hier und da sowas wie Saber Interactive, die sind jetzt unabhängig in Anführungszeichen mit ihrem neuen Investor.
Noch nicht.
Werden sein, ja. Remedy hat sich aus 505 Games, der Eigentümer Digital Bros, auch noch ein bisschen am Kriseln, gerade hier und da am Studios und Büros zu machen, die haben sich ihre IP zurückgekauft von Control. Finde ich auch schön. Erinnert mich ein bisschen an IO Interactive, die sich damals von Square Enix losgekauft haben, um sich mit Hitman sozusagen selbstständig zu machen.
Um dann von Warner geschluckt zu werden, um dann wieder selbstständig
zu werden. Ja, all sowas.
Man erkennt da vielleicht ein Muster. Oder auch Bungie, die ja auch jetzt mittlerweile, die als also erst unabhängig waren, dann Microsoft, dann unabhängig, dann Sony.
Ja, aber die haben ein Glück gehabt und ein Timing. Also da hat ja Sony so viel zu viel gezahlt.
Beziehungsweise Activision hat die nur gehabt, hat nur Destiny gepublished, ne? Da waren sie trotzdem unabhängig. Ich glaube, du hast recht. Ja.
Ich fürchte, die Geschichten sind halt anders als in anderen Boom- und Bust-Phasen, ja, wo es so ein bisschen kriselt, wo sehr viel mehr Studios entstanden sind. Es ist ja kaum ein Spielestudio hat so eine lineare Geschichte. Meistens wurden sie aus den Ruinen des Vorgängers aufgebaut von einem Kernteam, das vorher schon beim Vorgänger gearbeitet hat. Aber in diesem Zyklus sehen wir vielleicht verhältnismäßig wenig Neugründungen des X-Teams.
Das ist auch, wie gesagt, nur meine Prognose, die ich gerade aktuell sehe. Ne? Das ist...
Es ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also ich wollte nur ganz kurz nochmal einwerfen, weil ja auch Sebastian gesagt hat, und das ist ja vielleicht sogar anti-intuitiv für die Leute da draußen, es gibt ja weiterhin diese Hits, ne, sowas wie Palworld und sonst irgendwas, das kann sich ja trotzdem gut verkaufen. Mhm. Und man muss auch daran erinnern, der Videospielmarkt ist halt inzwischen unfassbar groß. Also über all seine Segmente, da ist jetzt natürlich auch Mobile und sonst irgendwas alles mit drin, irgendwie 240, 250 Milliarden, ne? Das wird mit Videospielen in all seinen Facetten, jede PS5, die da verkauft wird, da wird jetzt jeder Scheiß eingerechnet, ne? Aber und weltweit, aber da wird unfassbare Mengen an Geld in diesem Markt verdient. Selbstverständlich wird es immer wieder möglich sein, dort auch irgendeinen Überraschungshit zu landen. Und natürlich kann man von diesen unfassbaren Mengen an Geld, die da herumschwimmen, große Mengen irgendwo mitnehmen. Es wird halt nur immer schwieriger werden, seinen Shot zu bekommen, sein Lotterieticket zu kaufen. Und das ist das, was Michael zum Beispiel meint. Das ist jetzt, also es gäbe jetzt die Chance für unglaublich viele neue Studio-Neugründungen von all den Leuten, die entlassen wurden. Davon wird es sicherlich ein paar geben, die bereit wären, sich ein Herz zu fassen und zu sagen, hier, ich und meine ehemaligen Kollegen, wir machen uns jetzt selbstständig. So, wie wir das schon 100-mal gesehen haben. Also zum Beispiel jetzt bei 10 Jahre Klüger hatten wir neulich den Fall von Irrational Games, wo Ken Levine und Co. gemerkt haben, bei Looking Glass wird bald wahrscheinlich das Licht ausgehen, haben den Laden erst verlassen und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, sie machen sich selbstständig als Irrational Games, ne? Also die späteren Bioshock-Macher. So, und das ist auch so eine Geschichte, wo quasi ein Phönix aus der Asche entstanden ist. Ne? Aus den Trümmern von Looking Glass ist dann Irrational Games hervorgegangen. Und die Chance auf sowas hätte man auch jetzt theoretisch wieder. Es braucht nur eben irgendjemanden, der diesen Studios dann auch eine Chance gibt, tatsächlich so einen Titel mal zu produzieren und irgendwie auf finanziell sichere Füße zu kommen. Und das ist das, was jetzt gerade wahrscheinlich schwieriger denn je ist. Was aber halt auch nicht bedeutet, dass es jetzt gar nicht mehr passiert. Ne? Es ist nur viel weniger.
Nee, es wird passieren, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es möglich wäre in
normalen Zeiten.
Das ist nämlich
in normalen Zeiten.
Das ist das Ding. Glaubst du, das hatten wir vorhin nur angerissen, glaubst du, es kommt jetzt auch noch mal irgendwann zusätzlich zu so einer Sterbewelle bei den kleinen Studios wegen dieser ausbleibenden Investitionen? Also du hast es, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt, aber ich will es noch mal festzurren. Ist das Nächste, was jetzt nachgelagert passiert, dass viele von denen sagen, wir finden einfach keine Chance mehr, uns zu finanzieren? Von denen, die schon existieren?
Bin ich mir relativ sicher, ja. Auch von welchen, die jetzt noch kein Spiel veröffentlicht haben, aber schon existieren und schon seit, also ich kenne ein paar Beispiele, über die darf ich jetzt nicht reden, weil die nichts angekündigt haben, etc. bla bla, ne? Aber ich kenne ein paar, die suchen seit Monaten jetzt im Prinzip einen Publisher und die finden nichts. Obwohl das Projekt, also wenn ich das Kapital hätte, würde ich sagen, let's go, weil das ist eine relativ sichere Bank, aber die finden nichts. Und die werden dementsprechend niemals ihr erstes Spiel dann als unter diesem Namen ankündigen können, weil die werden vorher kaputt gehen. Und so geht's weiter. Und ich glaube auch, dass wir durchaus viele bekanntere Studios in diesem Segment auch verlieren werden. Wie viele das am Ende sein werden, keine Ahnung. Wird sich zeigen, ne? Aber das schlägt schon durch. Und ich meine, das bringt ja dann noch irgendwann mittelgroße, kleinere Unternehmen in die Bredouille. Und dann fehlt dann das Geld dann, um vielleicht interessante Indie-Titel zu finanzieren. Und naja, also es ist schon gerade ziemlich bitter und ich sehe auch nicht, dass das dieses Jahr in irgendeiner Form besser wird. Ich gehe davon aus, dass wir das 2024 ein sehr, sehr hartes und sehr, sehr ruppiges Jahr für die gesamte Industrie werden dürfte. Wahrscheinlich, vielleicht sogar im Worst Case auch noch 25, bis das besser wird.
Wie ist es denn mit deinem Geldbeutel? Musst du deine Kohle auch mehr zusammenhalten?
Zum Glück? Nein. Zum Glück nein. Aber das betrifft jetzt, also das kann, ich kann jetzt nur für meine, also für die Spotlight sprechen, ne? So, aber nö, aber ich meine, ich sag mal so, weißt du, wir hantieren noch ein bisschen anderen Budgetregionen, so, wo das jetzt, aber nö, noch nicht. Noch nicht.
Ist das was, wo man jetzt da sitzt, in deiner Position und du sagst so, aber das kann ja auch eine Chance sein. Ne? Also diese, wenn das kleine Neugründungen sind, die jetzt so in deinen Budgetbereich fallen oder so, sitzt man jetzt da und sagt so, Mensch, aber die nächste Gamescom oder was auch immer, wird ja total interessant, wenn da jetzt vielleicht jetzt irgendwo...
Na, die Gamescom, naja, ist jetzt so semi-interessant, nicht wahr?
Ja, also wo auch immer du neu gegründete Indie-Teams aus diesen Entlassungswellen treffen würdest.
Ach so, okay.
Die dann vielleicht schon so schnell den ersten Prototypen zusammengeklöppelt haben oder so. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das realistisch ist.
Also ich sag mal so, natürlich, also ich habe da jetzt ein Zeitfenster vielleicht vorhin genannt, wo ich jetzt... ohne einen weiteren Kommentar dazu abgeben wollen zu können oder zu müssen. Also da kommt ein Zeitrahmen auf uns zu, der für uns sehr, sehr interessant werden dürfte. Das heißt, wenn wir da einen High-Profile-Titel haben, würden wir vielleicht sogar warten bis, ne?
Ja, spannend. Und neue Projekte signen. Jetzt kannst du diesen Knebelvertrag auspacken.
Das mache ich nicht.
Wo der Indie-Entwickler, ja, weil du ein Gewissen hast. Jetzt kannst du wie früher in der Musikindustrie.
Jetzt werden sie günstiger. Ja, aber weißt du so, dass, aber wie ich schon sagte, so, ich hasse diesen Begriff Shareholder Value schon so. Das ist nicht meine Art, das könnte ich nie machen.
Ja, komm, auch wenn
aber
sie
ich kann natürlich die, also natürlich jetzt realistisch betrachtet. So, ne? Du musst halt mit Indies zu arbeiten, ist eh immer ein bisschen komplizierter, verschiebt sich eh immer alles und das ist eh alles ein bisschen anders. Aber klar, jetzt die Überlegung. Was man zu diesem Zeitpunkt, der irgendwann kommen wird, wo nicht so viel da sein wird, einfach weil das jetzt der natürliche Lauf der Dinge ist. Ich überlege schon die ganze Zeit im Kopf, seit ein paar Wochen, okay, welche Titel von uns kommen etwa in diesem Zeitrahmen hin? So, einfach nur, damit ich das so grob schon mal im Blick habe. Weil das ist klar, kann das für uns eine Chance sein, so traurig das klingt.
Ja, und Spiele gehen ja auch nicht weg, die Branche wird bestehen, es wird auch wieder einen Boom geben irgendwann.
Es wird auch weiterhin Leute geben, die Videospiele spielen.
Richtig, es wird auch wieder ein richtig fettes Jahr geben, so wie wir es 2023 hatten und wie sich 2024 aktuell auch noch anschickt, weiter ein fantastisches Release-Jahr zu sein. Sehr spannend, die Zukunft und ungewiss. Und auch deine Überlegungen sind ja auf wackeligem Boden, man weiß nie so 100%, wie es kommt. Schon
knifflig. Ja, das ist alles Glaskugel lesen. Mhm. Klar, mit einem gewissen Erfahrungswert so dazu, aber vieles von dem, was ich gesagt habe, kann sich natürlich auch wieder in ein paar Wochen alles erledigt haben. Und dann sieht das Ganze wieder anders aus. Aber ich sehe im Moment erstmal, bevor es besser wird, wird es erstmal schlimmer.
Eigentlich ist es ja sowieso so, also
das ist meine
Prognose. Am Ende erinnert man sich eh nur an die richtigen Treffer in einem Jahr. Und selbst, also das, was wir hier besprechen, bedeutet ja vor allem in erster Linie, dass die Anzahl der Shots on Goal, wie man im Englischen immer sagt, ne, also die wie viel Mal kann ich versuchen, ein Tor zu schießen, das wird reduziert. Es kann aber tatsächlich sein, dass durch irgendeinen glücklichen Umstand trotzdem in genau dem Jahr, obwohl einfach viel weniger Studios überhaupt eine Chance bekommen werden, in dem Jahr was rauszubringen, ne, weil sie halt vorher ist in die Finanzierung ausgegangen, kann es trotzdem ein gutes Spielejahr werden, wenn jetzt durch irgendeinen glücklichen Zufall enorm viele Treffer erzielt werden.
Möglich, klar.
Also das sind ja alles so die Unwägbarkeiten, wo man hinterher dann vielleicht sagt so, ja, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, auch weil vielleicht die Auslese dann, also wie dann, wenn das Geld überall knapper ist, dann ist vielleicht auch die Selektionskriterien härter und vielleicht, wir wissen, die Spielebranche ist, das ist keine Wissenschaft, das Auswählen von Spielen, sonst hätte niemand Immortals of Avium so viel Geld gegeben. Aber ich sag, ja.
Ja, Entschuldige, dass ich da gelacht habe. Könnt ihr das rausschneiden?
Wir haben das ja bereits empfohlen.
Aber es ist schon, ja, also das verstehe ich auch nicht. Aber
also das ist ja wirklich, also man hat ja, das war ja einfach so auch so Teil von unserem Ding vorher, wo wir immer gedacht haben, hä? Was? Nein, also, na.
Nee, das Problem ist einfach so Magie-Shooter und der Name, das Timing, da kommt vieles zusammen, aber...
Da kam wirklich sehr viel zusammen. Der Gag ist, glaube ich, ist halt einfach auch da wieder, das war halt so ein Fall von ehemalige Call of Duty-Leute.
Ja, genau. Der Entwicklername hat's verkauft und
Ja, genau. Ja, und auch der Studiochef da, der Brett Robbins oder so, wie der hieß oder sowas, ne, der hat halt
echter
einfach,
Veteran, ja.
Genau, der hat halt einfach eine Vita, wo ich mir vorstellen kann, dass ein Investor sich überzeugen lässt. Alleine dadurch, wenn das der sagt, doch, das funktioniert.
Auch hier gilt wahrscheinlich, in einem normalen Jahr hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber hier.
Nee, glaube ich nicht mal. Glaub ich
echt?
Nicht mal.
Besser.
Besser, aber es wäre immer noch.
Das Ergebnis wäre prinzipiell dasselbe wahrscheinlich.
Es wäre ähnlich gewesen.
Ja. André, wenn du hier schon bei den Goldshots bist, ja, du bist hier der Vize-Wirtschaftsweise der Games-Industrie im Jahr 2023, ne? Laut gameswirtschaft.de hast du bereits deine Tipps für 2024 abgegeben?
Ich hab's selber also nicht gesagt, ne? Ich nehme den Titel an.
Ich habe leider dieses Jahr an der Umfrage nicht teilgenommen, ich war leider in Elternzeit.
André hat sich bereits diebisch gefreut darüber, dass Nintendo wohl doch die Switch auf nächstes Jahr verschiebt und schielt erneut auf den Vize oder gar den Titel. Was ist denn dein Bauchgefühl, André? Du als offiziell einer der schlauesten Branchenbeobachter Deutschlands. Hast du noch irgendeine These für uns?
Prognosekönig
Deutschlands. Richtig, unser Orakel.
Also ich habe dieses Jahr nicht teilgenommen. Letztes Jahr, glaube ich, habe ich sogar teilgenommen. Unsicher. Erinnere mich nicht.
Ja, und hast einen zweiten Platz belegt?
Nee, natürlich nicht.
Nee, hast du nicht. Ja, also, dadurch seid ihr ja auf der Ebene eigentlich gar nicht satisfaktionsfähig. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Also, was ist denn die konkrete Frage? Also, nach was soll ich denn prognostizieren?
Wie es weitergeht, Mann. Die Zukunft.
Also,
sag mal 2025, wie gehen wir in das Jahr rein?
In das Jahr 2025.
Hoffnungsvoll oder immer noch schwer deprimiert? Mit vielleicht irgendwie, hat der deutsche Staat bis dahin irgendwas getan? Irgendwas? Bisschen mehr?
Ach Gottes Willen, nein, also vom Staat ist keine Hilfe zu erwarten.
Okay.
Da kannst du ja froh sein, wenn der Staat nicht zusammenkürzt. Die müssen ja auch selber gerade sehen, wo sie ihre Millionen herkriegen für Militär und sonst irgendwas. Das Glück wird wahrscheinlich sein, dass bei der Spieleförderung nicht viel Geld zu holen ist. Okay. Werden sich denken, naja, toll, wenn 70 Millionen mehr oder weniger Scheiß drauf sind, die sollen sie behalten. Davon würde ich mir keine Hilfe versprechen. Die Leute können ja froh sein, wenn überhaupt nächstes Jahr wieder Geld fließt vom Staat. Ne? Also ist ja, glaube ich, auch jetzt schon wieder ausverkauft, oder? Michael, du wirst den aktuellen Status da wahrscheinlich besser kennen als ich.
Was?
Gibt es gerade staatliche Förderung oder da ist auch immer noch Förderungsstopp, oder?
Nee, im Moment, halt lokale, ne? Aber die ist es ja.
Ja, die von den Bundesländern, genau. Aber das war jetzt so ein bisschen in Richtung der Spieleförderung vom Bund, was Sebastian gefragt hat. Also da, wie gesagt, du kannst wahrscheinlich froh sein, wenn überhaupt was kommt noch wieder. Und vor allem, dass du da zum Zuge kommst, ne, wenn sich dann alle Daumen reißen und die Millionen dann wieder zu Ubisoft gehen, damit sie irgendwie, weiß ich nicht, dass die Schiffe für den DLC von Skull and Bones dort produzieren können. Und das ansonsten, also aus Spielersicht würde ich sagen, könnte es sogar aufregend werden, weil ich ja die Switch-Nachfolgekonsole da erwarte. Das heißt also alleine sowas, neuer Konsolenstart ist ja immer aufregend, ist auch immer so ein bisschen aufregend vielleicht für die Industrie, weil das ja bedeutet, dass da wieder so ein Neuanfang gemacht wird und so weiter. Bis sich die Sachen jetzt aber ausgewachsen haben und da so ein richtiger Turnaround beginnt, also das würde ich jetzt tippen vom Gefühl her, das wird bestenfalls im Laufe von 25 eintreten. Also auch vor allem so weit, dass dann die Leute eine gewisse Zuversicht haben und auch daran glauben können. Selbst wenn solche erste Anzeichen zeigen, ist ja eh immer so, dass weiß nicht, geht gerade normal weiter, aber heißt das jetzt, geht schon wieder bergauf, keine Ahnung. Wird man abwarten müssen. Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was ist die Erwartung? Also das muss ja dann irgendwo auch das entsprechende Wachstum herkommen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, werden all die Leute, die jetzt rausgeschmissen werden, werden die alle wieder angestellt und dann noch mehr? Ne? Also so im Sinne von, wächst die Branche auch in der Hinsicht. Und da wäre ich vergleichsweise vielleicht sogar eher pessimistisch, dass das eintritt. Das ist ja eher so die Frage, in welche Richtung sich das dann auch entwickelt. Ne? Also es wird ja eher jetzt auch immer vermehrt geschaut, was können wir denn noch sonst noch wegrationalisieren? Ne? Gerade im Blick auf die KI-Tools. Nur da bin ich nicht so pessimistisch, weil ich glaube, dass die Entwicklung von diesen KI-Tools jetzt noch nicht so schnell Leute arbeitslos machen wird, wie das manch anderer ja anscheinend denkt.
Ja. Glaubst du, es konsolidiert noch mehr? Also, dass wir noch einen großen Player verlieren, weil er irgendwie aufgekauft oder irgendwie wegfusioniert wird? Oder ist dafür jetzt gerade auch wieder die Kohle nicht da, dass wir nochmal so einen Riesendeal erleben?
Also, bis vor kurzem hätte ich das gedacht, aber jetzt in der aktuellen Situation, Höchstens, wenn jemand so verführerisch billig wird, dass halt jetzt irgendjemand sagt, das können wir uns nicht.
Ubisoft.
Ja, aber Ubisoft will ja keiner.
Oh, ja. Ubisoft ist zu groß und für das Portfolio zu groß.
Ja, ich verstehe.
Und vor allem zu komplex, das ist ganz witzig. Ich habe vor einer Zeit für eine unserer Ubisoft-Folgen tatsächlich dort echt ganz viele Gespräche geführt, auch mit...
Allein wie die Entwicklungsstruktur dort funktioniert, das ist genau, für Außenstehende
genau, die Studiosystem, ja. Das, der Gag ist, ich hatte mit vielen Leuten gesprochen, die in diesem Merger and Acquisitions Bereich sind und genau das Ubisofts komische weltweite Studiostruktur, die darauf getrimmt ist, irgendwelche Assassin's Creeds und so weiter rauszupumpen, das ist so speziell.
Verstehe.
Dass, also die meisten Leute sagen, das zu übernehmen, du übernimmst da so eine Maschine sozusagen. Und wenn, und der Grund, warum wir darüber sprechen, dass es als Übernahmekandidat gehandelt wird, ist ja immer wieder, dass die Maschine gerade so ein bisschen ins Stottern geraten ist. Das heißt, du übernimmst einen riesigen Apparat, der enorm komplex ist, der darauf geeicht ist, genau das zu machen, was er macht, und vielleicht funktioniert das nicht mehr so gut. Oder es gibt ja Gründe, warum dann überhaupt über eine Übernahme gesprochen wird. Also die allermeisten haben gesagt, es gibt Gründe, warum einfach bei Ubisoft, obwohl Ubisoft dem Vernehmen nach ja schon mehrfach Leute gesucht hat, früher mal einen White Knight sozusagen, um sie vor hier Vivendi zu retten, aber auch danach immer mal wieder strategische Partner gesucht hat und nicht gefunden hat, weil die Leute sagen, Ubisoft ist so ein Ding, wo viele sagen, entweder es kauft jemand, der anders nicht in die Spielebranche reinkommt, ne? Also sowas hier wie, also früher hätte man Tencent oder sowas genannt. Weiß nicht, ob die da noch drunter fallen. Und, oder die Leute warten, bis es pleite geht, um sich die Lizenzen zu
machen. Heute vielleicht den saudischen Staatsfonds. Oder sowas.
Ja, zum Beispiel, ja.
Sowas, ja. Sowas, ne? Also Leute, die, an anderen Stellen, die sie eigentlich lieber hätten abblitzen oder sich die nicht leisten können oder sonst irgendwas, solche Geschichten. Also wenn, also auch, weißt du, so, wenn jetzt irgendeiner von den Netflixes oder so dieser Welt doch noch wieder einen Rappel bekommt und sagt, ich muss mir meine Inhouse-Entwicklung einkaufen. Ne? Sowas.
Meinst du, es wird irgendeinen der größeren oder mittelgroßen Player noch innerhalb der nächsten 2 Jahre komplett zerlegen?
Nö, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also außer denen, also ich weiß nicht so was, bei Embracer weiß ich echt nicht.
Ja, okay, jetzt die Embracer mal außen vor gelassen. Also.
Ja, genau. Also das ist echt, also ist erstaunlich eigentlich. Wir haben schon so häufig über Embracer berichtet. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch relativ viele Gespräche geführt und man sollte das Gefühl haben, irgendwann ein besseres Gefühl für das Unternehmen kriegen, aber sie sind seltsam. In der Hinsicht, ich krieg sie nicht, das ist so ein Stück Seife, ich krieg die Embracer nicht gut zu fassen und deswegen da weiß ich nicht, das sind für mich alle Wetten offen. Aber ansonsten, nee. Also so richtig zerlegen, glaube ich nicht. Also selbst, ich meine, auch bei Sachen wie Ubisoft, wo man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen hinguckt und sich denkt, so, oh, da sind aber jetzt viele Fehlstarts erfolgt. Ne? Also Michael hat das ja am Anfang schon mal erzählt, da mit Skull and Bones und auch mit dem Avatar-Game und sonst was. Aber ich glaube, das sind eher so, Da wird halt noch ein bisschen refinanziert, die ganze Kohle, die man in den Jahren vorher da drin verbrannt hat. Aber die Fehler sind schon vor langer Zeit sozusagen verbucht worden. Und jetzt ist ja demnächst wieder Assassin's Creed Zeit. Und dann sollte es für Ubisoft, gerade wenn jetzt die Release-Jahre nicht mehr so dicht gestaffelt sind, wie das 2023 gewesen ist. Ich weiß noch nicht, wie Weihnachten 24 aussieht, aber vom Gefühl her könnte so ein Assassin's Creed dort sogar ganz gut aufgehoben sein, ne?
Könnte funktionieren, ja.
Also das, wenn das dann hinterher so mit dem Standard wie Call of Duty und FIFA, aber wenn das ansonsten da einigermaßen allein auf weiter Flur ist, weil alle anderen ihr Pulver 23 verschossen haben und noch keiner nachgeladen hat oder sowas, kann das sogar ziemlich gut laufen. Genauso wie wir uns ja alle die Augen gerieben haben, wie gut das Valhalla gelaufen ist.
Ja,
das stimmt.
Was ich immer noch erstaunlich finde, aber das ist aus persönlicher Sicht eher.
Ja, das ging mir auch so. Da war ich auch blind. Erstens natürlich auch für die Rahmenbedingungen, weil wann ist denn das rausgekommen?
Ja, das auf jeden Fall war es, ich fand es, ich war ein überraschender Erfolg, mit dem ich nicht kalkuliert, also mit dem ich, also das Ausmaß des Erfolgs hat mich überrascht. War ja auch der stärkste.
Siehst du, das ist nämlich im ersten Corona-Jahr ist es rausgekommen, November 20. Ja, also das habe ich damals noch nicht geschnallt, dass das vielleicht ein Vorteil sein kann. Und ich habe einfach, also weil ich es selber nicht so geil fand, habe ich unterschätzt, wie, was für ein Potenzial das hat, ganz ehrlich. Ja. Also da hätte ich nicht gedacht, dass sich das so krass verkauft, und das war ja ein Mega-Erfolg. Also, und das kann jetzt beim nächsten Assassin's Creed genauso gehen, wo ich jetzt gerade auch wieder da sitze und mir denke so, ja, aber wer wartet denn jetzt dringend auf?
Wobei das Mirage, das soll ja sehr unterperformt haben. Aber ja, ich gebe dir recht, das kann
ja. Ja, aber das ist ja so ein, das ist ja so ein Zwischending. Das ist so, wie wenn du sagst, das Far Cry, wie heißt das letzte, New Eden oder irgendwas? Das, Sepp, du hast es gespielt. Dass das nicht so performt hat, weil das ist ja so ein Zwischentitel.
Praktisch ein Standalone-DLC.
So wie Far Cry Primal, ne, genau. Mhm. Also, und das nächste, wenn das richtig groß wird, mal gucken, wie bescheuert das wird mit dieser komischen Assassin's Creed Infinity-Plattform. Mhm. Habe ich da mit dir neulich schon drüber gesprochen, Sepp? Warst du das?
Mhm, wir haben ein bisschen gefachsimpelt und wir haben keine Ahnung, was das soll.
Wir haben keine Ahnung, was es soll, aber wir erwarten ein Fiasko. Weil das so bescheuert klingt.
Keine Ahnung, vielleicht wird das so ein NFT-Ding, was dann einfach wieder, weißt du, das haben sie auch sehr schnell die Finger wieder von gelassen irgendwie.
Also der Gag ist, also die Berichte sprechen davon, dass es eine Art Hub sein soll, und aus diesem Hub heraus startet man dann die neuen Assassin's Creed, wie eben jetzt das, was dieses Jahr kommt. Läuft das immer noch unter Assassin's Creed Red? Ist es das, was dieses Jahr kommt? Egal. Auf jeden Fall. Aber ich hatte Hub verstanden in meinem Kopf, das Bild, das in meinem Kopf entstanden war im Grunde genommen PlayStation Home. Ich habe gedacht, das ist wirklich so ein 3D-Ding, in dem ich rumlaufe, und dann starte ich daraus in die verschiedenen Assassin's Creed-Welten, weil ich gedacht habe, sie wollen so einen PlayStation Home 3D-Hub schaffen, wo sie dann Shit reinverkaufen, auf ewig. Und Sepp hatte es aber eher so Call of Duty Elite oder Launcher-mäßig verstanden, dass er dachte, das ist einfach eine 2D-Oberfläche, aus der heraus dann alle Assassin's Creeds weiter gestartet werden. Und wir haben dann natürlich, also wie es halt so ist, wir haben natürlich dann die absoluten Worst-Case-Szenarien durchgespielt, wie schrecklich das wahrscheinlich wird und wie unerträglich es sein wird. Und du denkst dir, ich will doch einfach nur in das Spiel. Warum bin ich jetzt hier? Was ist das? Lass mich doch bitte einfach nur in das Spiel. So Rockstar Social Club mäßig. Weißt du, gerade auf irgendwelchen Plattformen, wo du dann irgendwie so, ich hab da schon einen Launcher, wieso kommt jetzt noch einer?
Ja, aber ich weiß es auch nicht, es kann alles Mögliche sein. Es gab ja vor kurzem einen Leak, besser gesagt irgendwie einen Report, wo irgendjemand da, Insider Gaming, glaube ich, war die Website, wo jemand, der sich damit auskennt, irgendwie ein Video, eine Präsentation gesehen hat, und wie auch immer, die Website hat es geschafft, dieses Konzept zu beschreiben, ohne dass wir ein Bild im Kopf davon haben konnten. Also es grobe Konzepte, ne? Eine Cross-Progression und irgendwas wie sowas wie ein Battle Pass, so Game as a Service-Mechaniken, aber eben drüber gestülpt über einzelne Singleplayer-Games aber was ist genau das, wie es genau aussieht, wie es sich spielt, wir haben keine Ahnung. Wir haben schon mal die Popcorn-Beutel bereitgestellt und sind gespannt.
Ihr habt da schon einen Podcast für aufgenommen, nehme ich an, ne?
Jetzt schon, ja. Der liegt bereits auf Halde, den bringen wir dann einfach raus, wenn es soweit ist.
Stehsatz-Podcast.
Also, liebe Zuhörer, Sie hören es.
Wahrscheinlich kommt das dann eh alles. Wenn da noch so eine Plattform hinten dran hängt, wahrscheinlich launcht das eh erst.
Ja, wir gucken mal. Aber ich sehe schon, wir haben das aktuelle Fass, das Themenfass schon relativ gut ausgekratzt, wenn wir uns auf das gelangweilte, das müßige Ubisoft-Hänseln geeinigt haben.
Ich finde, also nein.
Ich habe niemanden gehänselt.
Necken. Sagen wir Necken, ja? Das.
Ich bin gespannt.
Richtig. Richtig.
Ja, also ich finde auch, Ubisoft ist ja in der Hinsicht, sind sie auch interessant.
Sind sie.
Das Schlimme ist ja, also eigentlich, weißt du, wir kommen ja, also früher hat man uns noch immer vorgeworfen, wir seien voll die Ubisoft-Fanboys, ne? Also es gab Jahre, das liegt inzwischen länger zurück, aber es gab Zeiten, da haben Jochen und ich immer wieder Ubisoft rausgekramt als den AAA-Publisher mit der größten Innovationskraft links von Nintendo. Aber das war halt in der Zeit, als sie auch noch ständig interessante neue Dinge gemacht haben und nicht auf jeden Web3-Zug oder so aufgesprungen sind. Also, aber wer weiß, vielleicht ist das auch eine Rückkehr zur alten Form.
Ja.
Und ich sitze hinter da und sage Assassin's Creed Infinity, man. Wenn alle nur so schlau wären. Bin halt nur zu zynisch. In diesem Sinne. Meine Damen und Herren, das soll das Ende sein. Ich sag vielen Dank, Michael, dass du uns heute wieder mit Rat, Tat und Expertise zur Seite gestanden hast.
Stets zu Diensten.
Hervorragend, so dass Sie da, das hören wir gerne, sehr gut. An diesem Mann können Sie sich ein Beispiel nehmen, meine Damen und Herren, das sollte auch Ihr Motto sein und der Dienst, den Sie uns tun könnten, den finden Sie unter gamespodcast.de/abo, patreon.com/auf ein Bier oder direkt aus Ihrer Apple Podcast App heraus, da können Sie uns nämlich abonnieren, Sie können uns unterstützen, Sie können uns Geld geben, damit wir weiterhin diese und ähnliche Podcasts produzieren können. Überlegen Sie mal den Mehrwert, den wir Ihrem Leben heute beschert haben. Sie haben jetzt keine Angst mehr vor einem industrieweiten Spielecrash. Also ich meine, das kann einem schon mal ein paar Euro wert sein. Wenn man noch mehr Euros ausgibt, kleine Erinnerung daran, es gibt in Zukunft für $10 Unterstützer und höher nicht nur ein wunderbares, unterhaltsames Goodie, sondern auch noch eine Filmbesprechung, mindestens eine Filmbesprechung pro Monat. Lassen Sie sich das auch nicht entgehen. Am besten machen Sie den Einkaufswagen einfach bis nach oben hin voll. Wenn Sie aber keinen Bock haben, Geld auszugeben, hilft es auch, wenn Sie einfach nur uns eine nette 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, uns folgen auf Spotify, anderen Menschen davon erzählen, uns eine nette E-Mail zwischendrin mal schreiben oder irgendwas Motivierendes hinterlassen, zum Beispiel auch im Forum, forum.gamespodcast.de, in Fachkreisen bekannt auch als das weltbeste Spieleforum. Dort könnt ihr mit uns über alles diskutieren, aber auch insbesondere über diese Folge von heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.